Jetzt gewinnen wir schon in Fürth.
Wer soll uns denn jetzt noch aufhalten?
Und auch wenn Fürths Trainer immer zorniger auf den Schiri wurde,
bleiben wir auch angesichts von Staus und Berufsverkehr cool auf dem Weg ins Frankenland.
Den bestreiten wir zu Fürth mit X-Bekanntschaft.
Trinken Bier mit Fürtern.
Essen Mettbrötchen vom Mettpass.
Und Würste mit Semmeln.
Sehen Fürther Choreos.
Und fragen uns, wie lange das jetzt einfach mit dieser Serie so weitergeht.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten, und mit mir bei dieser 55. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als
der gute alte Andi. Ich begrüße euch an diesem schönen, ja, für uns ist es ein Samstagmorgen, für euch wahrscheinlich frühestens ein Samstagabend, mal sehen. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr hattet einen schönen Freitagabend mit einem Sieg der Fortuna in Fürth, und darüber wollen wir jetzt mit euch, also ja, quasi mit euch sprechen.
Ja, es ist ein bisschen früh für uns. Wie viel Schlaf hattest du?
Da ich gestern Abend tatsächlich noch ein bisschen in die Spielberichterstattung reingeschaut habe, war ich so gegen 3.20 Uhr ungefähr, habe ich meine Äuglein zugemacht. Und wach wurde ich so gegen 8 Uhr wieder. Also knappe 5 Stündchen hatten wir.
Ja, ich glaube, das kommt bei mir auch in etwa hin. Aber was tun wir nicht alles für euch? Zum Beispiel eben auf Schlaf verzichten.
Sehr viel, sehr viel.
Andi, hast du eine Widmung?
Ja, und ich befürchte, sie ist ein bisschen zu einfach. Deswegen muss ich mit möglichst kryptischen, ja, es ist viel zu einfach. Der Spieler war, als er zu uns kam, nicht die Nummer 10, sondern die Hälfte davon. Und er spielte 3 Jahre für uns, von 2013 bis 2016. Ging danach in den Süden zum nicht ganz so relevanten Club aus München.
Stopp.
Ja.
Ja, ich hatte schon eine kurze Vermutung mit der Rückennummer, aber ich brauchte ein bisschen, um die zu sortieren. Mhm. Es handelt sich natürlich um niemand Geringeren, so selbstsicher bin ich, dass ich das schon ankündige, als Michael Lindl, du bist der Beste, Michael Lindl, du bist der Beste.
Ja, genau so ist es, Thorsten, genau so ist es. Michael Lindl, 1985 geboren, jetzt 38 Jahre alt, hat seine offizielle Karriere, glaube ich, beendet vor 2 Jahren, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ja, hat 3 Jahre für die Fortuna gespielt, 11 Tore geschossen, gar nicht so viel,
oder? Ja, er ist offensiver Mittelfeldspieler gewesen, da darf man ja hin und wieder auch schon mal ein Tor schießen. Einer meiner Lieblingsspieler in der Zeit. Wir haben, glaube ich, die Geschichte schon einmal erzählt, aber es gibt natürlich, sagen wir mal, den Trikot-Fail, die Trikot-Anekdote bei mir, dass ich mir in der Saison, ja, es muss ja dann 2016, 17, glaube ich, gewesen sein, das neue Heimtrikot mit seinem Namen und seiner Nummer habe beflocken lassen. Mit dem Resultat, dass er eben kurz vor Transferschluss zu 1860 München gewechselt ist. Danke dafür an dieser Stelle nochmals, Michael Lindl. Ich fand ihn in der Zeit wirklich gut. Ich glaube, gerade in seiner ersten Rückserie, ich meine, er kam im Winter damals, wenn ich mich richtig erinnere, und hat dann unter Olli Reck, wir haben gestern im Auto noch drüber gesprochen, als Olli Reck die Krankheitsvertretung von Lorenz Günther Köstner war, da hat er ja bei uns gespielt, und in der Rückrunde, weiß ich noch, hat er unser Spiel sehr schnell sehr stark geprägt. Ich habe generell was übrig so für die Spielmachertypen, also für die Schinters, Isaks und eben Michael Lindels da draußen, und er hatte definitiv also so das, was man braucht, ne? Gute Übersicht, gutes Passspiel, immer mal wieder auf so einen kreativen Moment, ne, so einen überraschenden Pass, einen guten Steilpass, und er hatte einen guten Schuss und eine gewisse Torgefahr, war auch ein guter Standardschütze, also hat auch mal so einen direkten Freistoß verwandelt, bin ich mir ziemlich sicher, und auch gute Ecken und Freistöße, also Flanken, so geschlagen. Ein guter Mann, meiner Meinung nach. Hat, glaube ich, auch, da musst du es aber verifizieren, hat er auch ein oder zwei Länderspiele dann gemacht?
Er hat Auf jeden Fall Länderspiele, ja. Ich bin aber gerade in den Leistungsdaten pro Verein, Sekunde, aber er hat für Österreich in der Saison 13-14 hat er eine Rückennummer vergeben bekommen.
Na, immerhin, das reicht ja eigentlich auch schon. Und ihre größten Erfolge, naja, ich hatte mal bei Österreich eine Rückennummer. Na, herzlichen Glückwunsch, Herr Lindl, das haben Sie toll gemacht.
Die Nummer 19 trug er damals, ja. Er ist viel rumgekommen tatsächlich, ne? Also ja, in Enschede, in Graz, bei Austria Wien, in Kapfenberg, in Wolfsberg, hat eine Menge Vereine gesehen, hat auch UEFA Europa League gespielt mit Wolfsberg und mit Austria.
Ja, hat mit Wolfsberg auch gegen deutsche Vereine damals gespielt. War es Schalke? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich kann mich aber erinnern, dass es ein deutsches Duell von Michael Lindl gegen einen deutschen Club dort gab. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich kriege nicht mehr zusammen, welcher es war. Ja, schöner Spieler, sozusagen sein legitimer Nachfolger wurde dann Kevin Stöger bei uns. Also auch ähnlicher Spielertyp, beide Linksfüßer und beide Österreicher. Aber Kevin Stöger hat neulich sein Nationalmannschaftsdebüt tatsächlich gefeiert. Er hat also ein bisschen mehr als eine Rückennummer bekommen.
Ja, ich war auch einfach nur zu faul, das jetzt hier on air nachzugucken. Was ich aber nicht zu faul bin, Thorsten, ist dir die wahrscheinlich relevanteste Frage dieses Podcasts zu stellen. Thorsten, was trinkst du denn heute?
Ja, subversiv versuche ich hier eine neue Rubrik einzuführen, weil ich in den letzten Wochen immer mal wieder was getrunken habe. Und so trinke ich auch heute etwas beim Podcasten. Und es passt sehr gut zu dieser frühen Stunde, weil wir beide ja ein bisschen müde sind von der langen Rückfahrt gestern. Ich trinke eine Hausmarke Cola trifft Mokka, die ich allerdings kenne. Wie die alten Leute machen. Und sie ist, also wenn wir eben gesprochen haben, oder wenn wir eben davon gesprochen haben, dass Kevin Stöger der legitime Nachfolger von Michael Lindl ist, dann ist die Hausmarke Cola Mokka die legitime Nachfolgerin der Fritz Cola Kaffee, die es ja leider nicht mehr gibt. Also eine Cola mit Kaffeegeschmack. Das suggeriert jetzt also die doppelte Portion Koffein, die ist aber eigentlich ganz normal. Wenn also jemand die Fritz-Cola-Kaffee sehr gerne mochte, das war tatsächlich bei mir der Fall, dann gibt es aus dem Ruhrpott, kommen sie, diese Hausmarke Cola trifft Mokka. Ich kriege die auch nur in Mülheim sozusagen, wo ich hin und wieder mal arbeite. Und die schmeckt eigentlich genauso wie die ehemalige Fritz-Cola. Hast du sie auch schon probiert? Ich weiß nämlich, nee, was eine Flasche.
Genau, ich habe sie noch im Kühlschrank stehen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu probieren. Vielleicht werde ich das im Laufe des heutigen Abends einmal tun.
Dann kannst du nicht schlafen, Andi.
Da habe ich frei, sozusagen.
Ja, aber kriegst du Herzrasen wegen des Koffeins und kannst nicht einschlafen.
Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich nicht genug Koffein trinke. In diesem Abhängigkeitsstatus bin ich tatsächlich.
Ja, aber dann ist ja jetzt der beste Moment.
Ja, aber ich persönlich trinke gerade einen leckeren Flat White. Ich mag morgens dann lieber warme Getränke statt kalte.
Na gut.
Ja.
Ich mag am Morgen Steilpässe. Die schlechteste Überleitung aller Zeiten.
Und das stimmt.
Das stimmt. Das sagt er so nonchalant daher. Aber er hat recht, der liebe Andi. Und bevor wir damit anfangen, geben wir hier Raum für ein Jingle.
Steilpässe.
Ist dir aufgefallen, dass ich so komisch abgehackt spreche?
Ja, und ich bin
es gibt keinen Grund
nicht sicher
dafür.
Wieso?
Lieber Andi, was für Hörerpost haben wir denn in unserem Postsäckerl, in unserem Sackerl? Wir kommen ja aus Bayern, da müssen wir so sprechen, ne? In unserem Sackerl. Ja. Was haben wir denn da? Nein, Moment, ich fange an. Badge. Ich habe eine Nachricht, nämlich vom lieben Lukas, Freund unseres Podcasts, den du auch persönlich kennst, glaube ich. Der Lukas ist, jetzt bitte alle hinsetzen und möglichst jetzt keine Kaffeetasse in der Hand halten, der Lukas ist Köln-Fan. Ja, das ist leider so. Aber er ist einer von drei Köln-Fans, die tatsächlich ganz nett sind. Naja, und er ging darauf ein, dass ich ja ein bisschen Bedenken äußerte wegen JJs Köln-Diss-Songs, dass dies womöglich die Offiziellen da oben, ein bisschen stören könnte und dass es da vielleicht Ärger gäbe. Und er hat einfach die, Fanperspektive einmal darstellen wollen. er fand es sehr lustig und großartig, dass sie da so ein bisschen gedisst wurden. Und er meinte, ja, generell sei Düsseldorf ja recht stabil, was die Musikauswahl im Stadion betreffe. Das ist ja also immer noch so jetzt. Und er fand das auf jeden Fall lustig. Besser als immer nur Karnevalsmucke wie in Köln. Ja, das hat er gesagt.
Läuft da im Stadion dann immer, also ich war ja wirklich jetzt länger nicht mehr im Stadion.
Ey, dort, beim FC ist wirklich immer nur Karneval, Halligalli-Zeug. Da ist wirklich, also.
Ja, ich hab natürlich auch diese ganze Folklore, Köln, Ehrenfeld, Galg und Spesch, überall, hier wird Fans, ne? Also den ganzen Scheiß kenne ich natürlich auch, aber dass da sonst,
ja,
meine Ohren schalten bei sowas dann auf Durchzug, wenn es zu schlimm wird. Das ist ein Schutzmechanismus.
Wir werden das im Frühjahr nochmal genauer überprüfen, aber ja, es ist anstrengend.
Ja. Ja, ich habe auch eine Menge Post bekommen und habe mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, weil ich es natürlich auch hätte selber googeln können mit der Fortuna-Glücksgöttin und der Augenbinde.
Ein unlösbares Rätsel.
Ja, ich bin sehr froh, dass wir viele ZuhörerInnen haben, die Google bedienen können und mich dann darauf hinweisen. Nein, das ist schon richtig, dass die Fortuna eine Augenbinde trägt. Das ist durchaus geläufig und auch das Füllhorn hat man gerne dabei, denn das soll symbolisieren, dass das Glück ohne Ansehen der Person verteilt wird. Mhm. Und das Glück kommt halt aus dem Füllhorn auf die Menschen rauf. Es ist quasi der Gegensatz zu dem bekannten Sprichwort, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.
Ah, so.
Also das habe ich mir jetzt so hergeleitet.
Das ist sozusagen die positive Variante dieses Sprichworts.
Genau. Das haben uns diverse Menschen zugeschickt. Ich möchte hier nur einen Robin, einen Max und einen Holger gerne mal melden, die sich hierzu gemeldet haben.
Melden, und die sich hierzu gemeldet haben.
Ja, das Wort melden ist heute hoch im Kurs.
Denunzieren.
Outcallen.
Outcallen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für dieses Feedback. Aber da gab es ja noch eine kleine Ergänzung, die ganz interessant ist vom Dominik, oder?
Genau, Dominik, unser Fanbeauftragter, hat sich auch gemeldet, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich über die beiden seitlichen Blockfaden gesprochen habe. Und wenn ja, habe ich, glaube ich, behauptet, es wäre ein Engel drauf gewesen, was man von unserer Seite aus jetzt nicht so gut erkennen konnte. Aber little did I know, es waren auf der einen Seite der Tritonenbrunnen an der Kö und auf der anderen Seite die Skulptur Vater Rhein und seine Töchter, die ist vor dem Ständehaus zu sehen. Einen direkten mythologischen Bezug konnten wir nicht herstellen, aber es sind einfach, sagen wir mal, Düsseldorf passende Brunnen und schöne Werke, die dann dort auch gezeigt wurden, genau.
Ja, jetzt ist das sozusagen auch aufgeklärt. Es bleibt natürlich dabei, es war eine herausragend gute Choreo und nochmals vielen Dank an die ganze Arbeit, die dort hineingesteckt wurde.
Es gab aber noch mehr. Es reißt nicht ab, wo wir gerade bei Düsseldorf und Köln sind. Ich habe ja behauptet, nee, stimmt, habe ich das da behauptet? Habe ich das online behauptet? Ich weiß, irgendwo habe ich behauptet.
Du behauptest dass, zu viel.
Ich behaupte
wir,
sehr
wir,
viel.
Wir müssen das mal tracken, was du alles behauptest.
Ja, der ZDF-Sportstudio-Beitrag zu dem Spiel hat nämlich gesagt, ja, das Duell Düsseldorf gegen Köln, die beiden Städte, die nur 5 Kilometer auseinander liegen. Hm. Und da habe ich gesagt, das ist so ein absoluter Unfug, dass diese Städte nur 5 Kilometer auseinander liegen. Aber es stimmt wirklich.
Ja.
Der südlichste Zipfel von Hellerhof und die nördlichste Ecke von Köln, die eigentlich mehr oder weniger Leverkusen ist, die sind wirklich ganz knapp 5 Kilometer auseinander. Das hat dir jemand geschrieben, meine ich, wo ich jetzt aber gerade nicht mehr zur Hand habe, wer es war. Aber auch vielen Dank für diese Information. Ich hatte es, glaube ich, bei X hatte ich es so in den Raum gestellt, dass ich diesen Fakt für nicht wahr erachten würde. Aber naja, er ist wahr.
Und wir haben daraufhin ja dann nochmal den Faktencheck gemacht und auch einen entsprechenden Artikel, ich glaube, in der WZ zu dem Thema gefunden, wo genau dieser Frage mal nachgegangen wurde, wie weit die Stadtgrenzen oder sagen wir mal nicht, die Stadtgrenzen voneinander entfernt sind. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, war mir auch nicht bekannt. Wobei man natürlich sagen muss, dass das in Leverkusen-Köln, da ist das schon sehr fließend. Das haben wir ja schon mal beim Parkplatz festgestellt letzte Saison, dass der Parkplatz der Bayer Arena eigentlich in Köln liegt, technisch gesehen. Aber das ist ein netter Fun-Fact, weil ich hatte eigentlich immer gesagt, ja, Düsseldorf-Köln, das sind so 30 Kilometer.
Genau.
Und ja, sind es technisch gesehen eigentlich nicht.
Ja, und dann noch eine letzte Einsendung. Unser Podcast-Freund Peter hat uns geschrieben, dass er jetzt unsere Tasse häufig in Gebrauch hat. Und wenn er Tassenbewertungen vergeben würde, dann würde er 5 von 5 Tassen geben für diese wunderschöne Tasse, die sowohl gut in der Hand als auch am Mund liegt und farblich sehr schön gestaltet ist. Also toll, toll, toll.
Vollkommen richtig. Oft kopiert, aber nie erreicht. Unsere Gebrabbeltasse. Ein schönes Ding. Wir waren aber enttäuscht, dass Peter sie gestern in Fürth nicht dabei hatte. Also Peter, ja, das muss besser werden. Liebe Grüße. Denn man kann sich ja auch Stadionbiere in die Tasse, in die Gebrabbeltasse füllen lassen. Ich denke, das werden die Vereine mitmachen.
Ja, man sollte immer, immer bereit sein, seine Tasse zu zeigen.
Genau, genau. Mut zur Tasse. Sagen wir an dieser Stelle. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch, würde ich sagen, oder hast du noch was? Nee.
Das Postsackerl ist geleert.
Ist leer, ich wollte ja doch noch was sagen. Also als erstes will ich sagen, wenn ihr in diesem Postsackerl auftauchen möchtet, und manchmal vergeben wir ja random diese Tassen, dann schreibt uns am besten auf kontakt@gebrabbelrotweiß.de. Dann werden wir darauf versuchen einzugehen, was ihr uns so mitteilt. Wir haben letzten Donnerstag, es war eigentlich gestern um 0 Uhr, haben wir unseren EAFC 25 Mitternachts-Livestream gemacht. Ja, da hätten wir mal besser einen Soundcheck gemacht.
Wobei angeblich war, die ersten 5 Sekunden war ich zu hören, meinte Patrick. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob es an diesem Teamchat und sowas lag, keine Ahnung.
Da müssen wir nochmal ran, ja. Denn Andi ist sehr, sehr geistreiche und also ich habe ihn noch nie so witzig erlebt wie an diesem Abend. Äußerungen, die sind natürlich jetzt leider für immer verloren. Das ja. Ist sehr schade.
Darum, also in deinem Herzen weiter.
Ja, das stimmt, in meiner Erinnerung. Das Problem ist jetzt, dass dieser Stream natürlich jetzt ein bisschen seltsam wirkt. Die Hälfte der Gags funktionieren nicht, weil halt die andere Seite da fehlt oder so.
Ja, aber ich sag mal, das ist ja ähnlich wie hier im Podcast dann.
Ja, genau. Ich werde den Podcast einfach diese Woche auch so gestalten, dass ich einfach all deine Beiträge mute. Und dann ergibt sich so eine Identität, weißt du, dass das jetzt zukünftig bei uns immer so ist.
Ja, wir haben uns für euch die Nächte um die Ohren gehauen, sowohl die von Donnerstag auf Freitag als auch die von Freitag auf Samstag.
Und den Tag auch. Wir haben uns auch den Tag um die Ohren gehauen.
Aber hör mal, so viel Ohrenhaue habe ich selten bekommen in letzter Zeit.
Ja, weil wir sind mit dem Auto gefahren nach Fürth, was ja, wie ihr wisst, gar nicht mehr so sehr unsere Art ist. Aber die Situation war einfach die, dass die Zugverbindung entweder nicht gut für uns funktionierten, entweder zu teuer waren oder ja, wir abends dann eigentlich keine gute gefunden haben, um wieder wegzukommen, sondern dann wenn nur mit Übernachtung, wobei es eben da auch wohl das Problem gab, dass im Raum Köln eine Bahnstrecke irgendwie gesperrt war. Das heißt also, es zeichnete sich früh ab, dass Zugreisen aus verschiedenen Gründen keine gute Option ist, weshalb wir uns für das Auto entschieden, und das ist eigentlich eine lustige, kuriose Geschichte, dass wir in den letzten Jahren nach Nürnberg, das auch nur so 20 Kilometer von Fürth entfernt liegt, eigentlich immer mit dem Zug gefahren sind, während wir Fürth immer mit dem Auto besucht haben. Was eigentlich technisch gesehen keinen Sinn ergibt, aber so ist es halt, ne?
Erst weil die so einen schönen Parkplatz haben.
Auf dem IKEA, ja, auf dem IKEA-Parkplatz. Was aber den Vorteil hatte, dass wir mit dem Auto gefahren sind, wir konnten gleich 2 Personen mitnehmen. Einerseits den beliebten Podcast-Tobi, den ihr hier ja alle kennt, schöne Grüße, der endlich, da kann ich ihn, glaube ich, outcallen, den Ground Fürth gemacht hat, der ihm in seiner Vita noch fehlte, sozusagen. Das heißt also, der war nicht interessiert daran, mit uns Zeit zu verbringen, ist auch an Fortuna nicht interessiert gewesen, sondern wollte einzig diesen Ground. Er ist dann auch sofort, nachdem er sich hat einchecken können, ist er sofort gegangen und hat dann in einer Kneipe Bier getrunken.
Der miese Hopper.
Nein, natürlich nicht. Naja, und dann hatten wir noch die Verena dabei, besser bekannt als Red Orchid 1895. Und das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, denn die Verena kennen wir jetzt seit ziemlich genau einem Tag, ne?
Ja, genau. Den haben wir mehr oder weniger komplett miteinander verbracht. Sehr intensives Kennenlernen.
Das kann man so sagen. Verena suchte über X noch eine Mitfahrgelegenheit. Und da wir ja wussten, wir haben von den 5 Plätzen im Auto theoretisch noch 2 frei, wobei natürlich so eine lange Strecke, lange Fahrt mit 5 Leuten und also 3 auf der Rückbank, das ist ein bisschen anstrengend, aber zumindest eine 4. Person, das passte und ja, dann konnten wir sie mitnehmen und war auf jeden Fall sehr lustig, war sehr nett und ein bisschen kurios eben, sag ich mal, dass man, also ich bin nicht so der, sagen wir es mal so, ich bin nicht so der mitfahrzentralen Typ, ich habe sowas nie gemacht, weshalb, und ich fremdle mit Fremden, kann man das so sagen. Ich bin nicht so der Typ, der sich...
Bist du fremdenfeindlich?
Also ich würde mich... Danke, Ali, dafür. Nein, 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 natürlich nicht. Sondern ich meinte damit, dass... Ich bin nicht der Typ, der sich persönlich gerne zu fremden Leuten ins Auto setzen würde.
Ja, verstehe ich.
Bin ich nicht so. Also ich brauche immer so ein bisschen... Ich bin sehr schüchtern. Das würde man jetzt nicht glauben, wenn man mich hier so hört. Ich brauche immer so ein bisschen, um aufzutauen, weißt du? Also... Ich bin dann sehr extrovertiert, wenn ich Leute ein bisschen kenne, aber vorher eben nicht so sehr. Und darum, das wäre überhaupt nichts für mich. Und naja, jetzt mit so 3 zwielichtigen Typen wie uns im Auto, da hätte ja wer weiß, was passieren können. Aber ich glaube oder hoffe zumindest, dass die Verena da auch eine ganz nette Zeit hatte. Es gab gleich zu Anfang ein paar Verspätungen.
Ja, es war ein bisschen schwierig. Ich musste unsere Tochter... vom Schullandheim Rückkehr von der Schule quasi abholen. Und auf einer weiten Strecke, die ungefähr 30 Minuten dauert, hat der Bus es geschafft, 25 Minuten Verspätung herauszufahren. Was wohl daran lag, dass irgendeine Kreuzung nicht befahrbar war und er rückwärts irgendwelche kilometerlangen Strecken fahren musste. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde es dadurch alles ein bisschen eng. Aber dank unserer großzügigen Planung, ich möchte es schon mal spoilern, waren wir mindestens pünktlich im Stadion.
Der gute Tobi war auch auf dem Rückweg erst nach Düsseldorf, um dann in unser Auto mit einzusteigen. Und der wiederum stand in der Vollsperrung auf Höhe Flughafen auf der A52. Weshalb ich sozusagen euch beide managen musste und gleichzeitig Verena, die per Zug oder per S-Bahn anreiste und die wir am S-Bahnhof abholen wollten, dass ich sozusagen ihr sagte, okay, es dauert ein bisschen länger. Ich habe dich gefragt, okay, wann bist du da? Und Tobi gefragt, okay, geht langsam was bei im Stau? Also ich war der Einzige, der natürlich, weil er ja auch bequem zu Hause abgeholt wird, einfach zu Hause saß und ready war. Aber ich musste sozusagen alle 3 Personen managen, dass sozusagen jeder wusste, wann wir ihn wo abholen können. Bei Tobi kurz gedacht, ja, kommst du direkt zu mir oder fährst erst nach Hause, holen wir dich da ab, weil theoretisch sein Zuhause auf dem Weg zur Autobahn nach Fürth lag. Wir haben es am Ende alles hinbekommen, aber da ist ja manchmal ganz schön viel Logistik drin bei diesen Dingen, wenn man mit mehreren Leuten abfährt.
Ja, allerdings. Und du hast nicht nur uns koordiniert, sondern du hast auch, ich sag mal, für unser leibliches Wohlergehen gesorgt, wie eine Mutter ohne Brust.
So kennt man ihn, ne? So bin ich zu euch, für euch, war ich da. Ich habe, und sag mal so, bei einer Person, die ich jetzt nicht kenne, da habe ich natürlich ein bisschen gegambelt. Ich wusste nicht, ob die Verena Mettbrötchen mag. Aber sie mochte nur keine Zwiebeln. Dieses kleine Geheimnis, dieses kleine persönliche Geheimnis über sie kann ich, glaube ich, an dieser Stelle verraten. Ja, ich habe Mettbrötchen mitgebracht und der Hintergrund ist, dass eine Düsseldorf bekannte Metzgerei eine neue Filiale bei mir in der Nachbarschaft geöffnet hat, nämlich die Metzgerei Ludwig. Nicht zu verwechseln mit Feinkost Ludwig, die insolvent gegangen sind und deren Filiale von Metzgerei Ludwig übernommen wurde. Das finde ich ganz lustig, dass die das gemacht haben. Und die ist jetzt seit, ich glaube, 2-3 Wochen ist die jetzt offen. Und da bin ich diese Woche hin, weil es mich am Mettwoch nach Mettbrötchen, naja, gedürstet kann man nicht sagen, gehungert hat. Das ist kein Begriff, aber ich habe ihn gerade erfunden und ich finde den total logisch eigentlich, ne? Ja. Also das Pendant zu gedürsten, also zu dürsten, hüngern. Gehüngert hat, das hat mich gehüngert nach Mettbrötchen. Und da habe ich festgestellt, die haben etwas ganz Tolles. Du kennst es natürlich schon, weil ich es gestern gezeigt habe. Ich habe es ja eigentlich auch allen Freunden auf Social Media direkt am Mittwoch gezeigt, weil ich das so gut fand. Sie haben ein Mettbrötchen, eine Stempelkarte für Mettbrötchen. Eine Zehnerkarte.
Dauerkarte.
Genau, all you need is Mett, ist auch der Slogan dahinter. Ich finde es großartig. Also eine Karte, die man sich kaufen kann. Und dann bekommt man 10 Mettbrötchen für, ich glaube, insgesamt 4 Euro günstiger. in Summe. Und die werden dann mit so einem Herzchenlocher jedes Mal so abgeknipst. Also ganz großartig, wie früher die DEG-Dauerkarten, oder? Nee, auch Fortuna-Dauerkarten haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne?
Ja, wurden auch mal abgeknipst, aber die DEG hat das tatsächlich auch gemacht. Die DEG hatte, wobei die hatten zwei verschiedene. Die hatten so eine Abknips-Dauerkarte und die hatten auch so einen Abreißblock. Und der Abreißblock war immer teurer, weil du die Karte natürlich weitergeben konntest und weiterverkaufen konntest. Da haben sie einen Preisunterschied gemacht, das weiß ich noch.
Genau. Und ja, das ist eine tolle Sache. Jetzt ist natürlich immer die Frage, nützt einem das was, wenn die Mettbrötchen Mist sind? Aber zum Glück schmecken sie ganz gut. Du fandest zwar, dass sie zu viel Butter hätten und dann entbrach natürlich gleich eine Diskussion, Butter und muss das überhaupt unter Mett? Ich sage ganz klar, Mettbrötchen müssen Butter drunter haben. Die muss nicht dick sein.
Genau.
Aber also mich stört Butteraroma in diesem Zusammenhang gar nicht. Ich finde auch Salz und Pfeffer gehört drauf. Es gibt es ja auch vorgefertigt. Das ist eine große Diskussion, die wir bei unseren Mett-Runden damals in meiner alten Firma immer hatten. Es gibt auch das
Mett.
Jägermett nennt es sich.
Jägermett heißt das bei euch.
Das ist dann gesalzen und gepfeffert schon sozusagen vorbereitet. Kann man aber auch selber machen, das ist nicht so das Problem. Und diese Mettbrötchen jetzt von der Metzgerei Ludwig, die hatten ein bisschen viel Butter, wie gesagt, für mich vollkommen okay. Und dann entspann aber die Diskussion Butter und auch Butter unter Nutella und sowas. Da habe ich auch eine ganz klare Meinung zu, die möchte ich an dieser Stelle hier auch im Podcast äußern. Also wer Butter unter Nutella tut, was stimmt nicht mit euch? Also da könnt ihr gerne Feedback geben, aber wer braucht denn Butter unterm Nutella? Ich glaube, das haben die nie in der Werbung gemacht. Hat Manuel Neuer und Benny Laut, haben die jemals Butter unter ihr Nutella gemacht, wenn die da herzhaft reingebissen haben in der Werbung? Ich glaube nicht.
Und um direkt den nächsten Take aufzumachen, die Nutella, das Nutella, der Nutella, auch da dürft ihr natürlich eine Meinung zu haben, die im Zweifelsfall zu zwei Dritteln falsch ist.
Ich bin Team das Nutella, neutral.
Richtig, korrekt. Das ist auch richtig.
Aber genau, da dürft ihr uns gerne mal Feedback geben auf diese wichtigen Fragen des Lebens. Nichtsdestotrotz, das war schön und wir haben natürlich noch mehr gelernt und zwar im Zusammenhang mit unserem neuen Sponsor bei Fortuna, den ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass, na, es ist nicht die Firma OB, es ist die Marke OB, ich habe leider vergessen, wie die Firma heißt, dass OB nun neuer Sponsor bei Fortuna ist und insbesondere, das ist jetzt keine große Überraschung, die Frauen- und Mädchenteams fördern wird. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, ob da noch was Besonderes passiert. Wäre übrigens auch toll, wenn man da vielleicht ja mal im Stadion oder sowas gewisse Hygieneprodukte auf den Damenklos. Oder
also ich habe gedacht, so wie die kistenweise Ayran verteilt haben.
nein. Es geht jetzt mehr um die kostenlose Bereitstellung.
Achso, ich habe gerade einfach samplen und dann.
Ja, also das kann man auch samplen. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Dort und auf den Unisex-Toiletten, dass man das vielleicht mal bereitstellt. Das war eine Idee, die kam online so auf und ich halte die für gar nicht so schlecht und ich glaube, das ist jetzt für OB ist das vollkommen egal. Und das Spannende war ja, wir haben gelernt, wofür OB steht, ne?
Mhm. Möchtest du es sagen, Thorsten?
Nein, du darfst es sagen.
Dann sag ich, muss ich mal so ein bisschen kichern auch, ne?
Also, nein, aber vielleicht erscheinen wir jetzt wirklich vollkommen ungebildet. Aber ich wusste es nicht, du wusstest es nicht und ich glaube, Tobi wusste es auch nicht, was diese Abkürzung eigentlich bedeutet, ne?
Genau, denn es steht für OB ohne Binde.
Ja. Wahnsinn. Ist eigentlich total logisch. Also, ne? Hätte man auch selber drauf kommen können, aber hat man sich irgendwie nie so Gedanken drüber gemacht. Und wir haben natürlich dieses Thema und ich wette, es gibt jetzt schon vor allem Männer da draußen, die schon angewidert den Podcast ausgeschaltet haben, weil wir über das Thema Regel und Periode bei Frauen hier an dieser Stelle gerade sprechen. Aber wir haben auch gelernt für mich neu, dass es neben also Tampons und Binden, die ja letztendlich Verbrauchsprodukte sind, die man also nach idealerweise nach einmaligem Gebrauch wegwirft. Gibt es noch Mehrzweck? Ja, sind es Tampons?
Nein, das sind Menstruationstassen.
Menstruationstassen. Ich habe es nicht recherchiert. Ich sag mal, da bin ich dann vielleicht doch noch ein bisschen zurückhaltend, zu zurückhaltend bei dem Thema. Aber das war mir auch neu. Das ist so, das sind so Silikontassen, ne?
Ja, es sind so Mehrwegprodukte, die das dann mehr oder weniger einfach auffangen, die dann ausgeleert werden und dann nach einer entsprechenden Säuberung auch dann weiterverwendet werden können oder wiederverwendet werden können, ja.
Ja, toll. Also da sieht man, wie sehr wir von weiblicher Begleitung im Auto profitiert haben, dass wir tatsächlich da mal als die stumpfen Kerle, die wir sind, unseren Horizont mal ein bisschen erweitern konnten, was diese Themen betrifft. Toll. Ja. Toll. Ja, viele, viele sportliche Diskussionen und politische Diskussionen, aber wir waren da doch größtenteils alle auf einer Wellenlänge. Wir waren also in unserer eigenen Gebrabbelbubble gefangen. Ein Begriff, den wir noch ein bisschen stärker promoten müssen, ne? Den hast du irgendwann mal in einem Livestream
Gebrabbelbubble, ja.
geprägt. Der ist eigentlich ganz schön. Also ihr da draußen, ihr seid die Gebrabbelbubble. Also in unserer Autobubble auf jeden Fall ging es dann ganz gut, aber wirklich mit viel Stau, wir hatten es eben schon erwähnt. Ne? Es gab viel Verzögerung, es ist halt Berufsverkehr, ein ätzender Termin, das muss man einfach sagen.
Ja, Berufsverkehr und viele, viele Baustellen auf der A3 darunter, in denen es sich dann noch stockte und wo dann auch irgendwie in einer zweispurigen Baustelle eine Spur gesperrt war, weil halt irgendwie noch ein LKW irgendwie da lag und Unfälle, und es war auf der Hinfahrt wirklich ein bisschen nervig. Die Rückfahrt war Gott sei Dank viel besser.
Ja, das ging dann halbwegs. Da waren wir dann nochmal kurz bei McDonald's essen und ich fand es sehr schön, wie stark Tobi damit kokettiert hat, dass er ja McDonald's gar nicht kennt und nicht wisse, wie das alles hier ginge.
Oh, was ist das denn? Pommes Frites, noch nie gehört.
Ein Hamburger, was ist das? Aber okay, wir haben ja sehr viel über Tobis Familie gelernt in dieser Reise.
Oh, ja.
Er hat Verwandte, die, ja, man kann es so sagen, Analduschen verkaufen.
Ja.
Ne? Und einer seiner Onkel ist Richter.
Genau, ja.
Das also, Wir wissen es gar nicht, also mit welchem High-Society-Menschen wir es hier bei Tobi immer zu tun haben. Wir sehen ihn jetzt in ganz anderen Augen. Und natürlich hat jemand wie er, der nur in 5-Sterne-Steak-Restaurants diniert, in veganen Steak-Restaurants, hat natürlich noch nie bei McDonald's etwas gegessen. Und naja, das mussten wir so ein bisschen lernen.
Ja.
Aber viel soziale Begegnung insgesamt.
Auf jeden Fall. Wir haben noch Geburtstag gefeiert.
Ja, also mit einem Bier. Haben den guten Michael getroffen. Solltet ihr euch wirklich jetzt an die 4. Folge aus der letzten Saison erinnern?
Genau der.
Genau der. Das wird wahrscheinlich praktisch niemandem so gehen, dass ihr euch so an solche Details erinnert. Aber ich habe einen Freund und Bekannten in Fürth, der auch Fürther Dauerkartenbesitzer ist. Und Ja, da ist es so eine schöne alte Tradition, dass wir uns mit ihm vor dem Spiel auf ein Bierchen treffen. Das haben wir auch diesmal gemacht. Am Frankie ist ein Getränkemarkt, ich sag mal, unweit in Laufreichweite des Fürther Stadions, wo sich sehr viele Fürther davor treffen. Aber da kann man auch als Düsseldorfer hingehen und wird allenfalls komisch wegen lila Trikots angeguckt. Aber alles schön und friedlich. Und da haben wir ein schönes, oh, weißt du noch, wie das Bier hieß? Ein Hubsberger, Hubsburger?
Hubsler?
Ich meine, oder Hubsberger.
Hubsler, ja, ich.
Das ist ein Bier, ein historisches fränkisches Bier, das wieder neu aufgesetzt wurde, aber trotzdem noch so ein geiles altes 60er-Jahre-Retro-Etikett führt. Und es schmeckt eigentlich auch ganz gut.
Ja, war also, gut, so ein naturtrübes Bierchen. Ja, war lecker, konnte man gut trinken.
Genau, und also das heißt, wir hatten diesen Stop noch durchgeführt und dann sind wir. Ich sage mal erstmals, und ja Leute, ihr ahnt es jetzt schon, wenn ich das sage, erstmals seit 12 Jahren sind Andi und ich wieder in den Gästebereich des Stadions gegangen. Und ja, ich glaube, wir müssen das auf uns nehmen, oder? Es ist unsere Schuld, dass die letzten 12 Jahre hier in Fürth nicht gewonnen wurde, denn wann immer wir da waren, und das waren doch einige Male, sind wir in den Heimbereich gegangen und jetzt wissen wir, dass das offenkundig der Grund war, dass Fortuna in Fürth nicht gewinnen konnte. Also shame on us, shame.
Ja, shame. Gut, dass wir es gestern anders gemacht haben. Wir gingen durch den Gästeeingang hinein und konnten dann hinter.
Ich dachte, wir sind über den Heimeingang in den Gästebereich.
Ja, dann gegangen. Sind wir in den Gästeblock geklettert, über die Pufferblöcke.
Aber du hast noch eine Sache vergessen. Wir haben uns nämlich mit der Polizei verbrüdert.
Ach ja, stimmt.
Um dem Tobi, ja, aha, ne?
Aha,
um dem ja. Tobi einen Streich zu spielen. Wir waren nämlich etwas schneller als Tobi und Verena, die etwas hinter uns ging. Und wir, also ich, um genau zu sein, ersonnen den perfiden Plan, weil Tobi noch keine Eintrittskarte für das Spiel hatte. Und es gab Abendkassen, das war angekündigt, aber ich ersann den Plan, dass wir Tobi zuriefen, weil wir ja schon vorab da waren, oh Mann, ist ausverkauft, Gästebereich, gibt's nichts mehr. Und die Polizisten, die daneben standen, bekamen das mit und unterstützten uns gleich dabei und riefen dann auch, nee, ist zu hier, ist ausverkauft. Und
Ja.
Das war natürlich eine großartige Aktion. Wir haben das natürlich sofort auflösen können. Diesen kleinen Spaß, aber ich fand es sehr sympathisch, dass die Polizei, die ja sehr wichtig war bei diesem Spiel, ne, wer kennt sie nicht, die großen Spannungen zwischen der Fürther Fanszene und der Düsseldorfer.
Ja, die vielen Ackerkämpfe, die da immer ausgetragen werden.
Genau, und ja, aber Tobi bekam seine Karte und das war alles gut. Die Security wollte, dass wir die Fürther fertig machen. Offenkundig ein Klubberer. Ja, das müssen sie.
Wir haben uns da dran gehalten.
Fürth nochmal überprüfen. Daran haben wir uns gehalten. Und dann gab es noch eine schöne Aktion der Ultras. Ich habe gehört von Verena, dass sie es öfters wohl machen, aber ich habe es noch nie mitgekriegt. Und zwar haben sie ein Hardticket für die Partie verkauft. Und zwar, naja, so im Style alter Karten wie vor 30 Jahren. Ne? Sportpark Ronhof, aber sogar hier Grüner, das Bier als Sponsor mit drauf. Eine sehr schöne alte Karte, die, also für dieses moderne neue Spiel heute oder gestern, die jetzt in meine Kartenwand kommt. Über die haben wir noch nicht so viel gesprochen, aber irgendwann kommen wir mal dazu. Ich habe eine große Kartenwand in meiner Küche, in der ich alle meine Auswärtskarten aus 25 Jahren Fortuna so sammle. Und das ist natürlich schöner, weil es gab nur diese blöden DIN A4 Ausdrucke und offiziell konnte man das ja nicht mal, also mit einem digitalen QR-Code machen, wobei das bestimmt gegangen wäre, aber das haben wir ja dann nicht ausprobiert.
An der Tageskasse gab es ja dann zumindest Hardtickets, also Tobi hat ein echtes Hardticket.
Korrekt.
Da wurden dann keine einzelnen Prints mehr erzeugt, aber im Vorverkauf hat sich Fürth wohl gedacht, ja, das ist doch viel einfacher, wenn die Leute dann alles selber ausdrucken.
Genau, es war insgesamt eine nette Reise, wie gesagt, auf der Rückfahrt haben wir dann noch den McDonald's-Stop machen können und die nächste Folge, wir sind ein bisschen hinterher bei den drei Fragezeichen hören können, die Folge 205, das gefährliche Erbe. Ich war nicht so begeistert, es war irgendwie alles wirr und konstruiert, ich gebe aber auch zu, dass ich aufgrund der fortgeschreitenden Uhrzeit vielleicht nicht an jeder Stelle so aufmerksam zugehört habe, wie es hätte sein müssen.
Ja, ich bin auch zwischendrin immer wieder reingenickt.
Beim Autofahren, ja, genau. Ja. Also Folge 205 der drei Fragezeichen hat uns nicht so bekommen.
Keine klare Empfehlung.
Nee, ganz genau. Was mich aber durchaus bekommen hat, das war die Wurst, die ich in Fürth aß.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche in Fürth waren eigentlich Würste der Woche. Denn für den Preis von 4,50 Euro gab es nicht eine, sondern gleich zwei Bratwürste im Semmel, wie es in Fürth heißt. In Nürnberg heißt es im Weckler, aber in Fürth ist es im Semmel. Und das waren zwei ja, eher grobe Bratwürste, aber fein gewürzt, sehr schmackhaft. In diesem typischen, ja, ich nenne sie immer gerne Kastenbrötchen, wie man sie so im Frankenland und auch in Bayern gerne findet. Also, ne, dass die Brötchen nicht so rundlich sind wie bei uns, so die klassischen Schnittbrötchen oder Kaiserbrötchen, sondern ja, so ein eckiges Brötchen. Aber ich finde tatsächlich meistens, die Konsistenz entspricht genau meinem Brötchengeschmack, der ja anders ist als deiner. Du stehst ja auf die knusprig-bröseligen, ich persönlich mehr auf die leicht knautschigen. Und deshalb war das natürlich genau mein Ding, dieses Brötchen. Und das Schöne ist natürlich, und das wäre dann auch gut für die Leute bei uns in der Arena, da diese kastigen Brötchen im Grunde quadratisch sind, man kann sie nicht falsch aufschneiden. Nur mal so als Tipp.
Ja, du könntest sie theoretisch von oben nach unten aufschneiden. Das wäre wirklich absurd. Ja,
das wäre wirklich absurd. Wir sagen, alle Seiten sind gleich. Also ein inklusives Brötchen sozusagen. Es wäre inclusive, ein wokes Brötchen. Gute Sache, aber also, ne, Wurst lecker, auch gut zubereitet, Brötchen auch, aber das große Aber in Fürth. Und sie haben doch sogar ein Kleeblatt auf dem Vereinswappen. Sie haben doch grün als Vereinsfarbe. Was verhaspel ich mich denn hier die ganze Zeit? Mensch, grün als Vereinsfarbe, Thorsten. Ja, ist auch für mich die erste Stunde. Und dann verstehe ich halt nicht, wieso man dann noch Senftütchen reicht. Also nicht nur, weil es super unpraktisch ist und jeder findet es super nervig, wenn er eine Wurst in der Hand hält, erstmal am Senftütchen friemeln zu müssen und das dann sinnvoll zu verteilen. Es ist halt auch noch Mist für die Umwelt. Selbst der FC St. Pauli macht es ja, was ich nicht verstehen kann. Aber Leute, liebe Vereine, hört damit auf, Senftütchen bei der Wurst dazu zu reichen. Es gibt Tuben, es gibt die Euter, die Senfeuter, wobei sie seltener werden. Früher gab es die häufiger, ja. Also vor 20 Jahren, nach die schönen Senfeuter. Gab es ja auch in der Arena. Fand ich immer schön. Oder in Wuppertal.
Sie haben in Fürth sogar Vorrichtungen an der Wand hängen, wenn man in die Blöcke reingeht, an diesen Säulen, wo man entsprechende Senf- und Ketchup-Spender hinmachen könnte. Da steht auch Senf und Ketchup dran an der Säule, aber der Spender ist halt leer. Vielleicht wurde da Schindluder getrieben mit im Frankenland, dass da irgendwie die Gästefans, aber sie haben es ja im Heimbereich auch. Also
vielleicht ist es einfach ein Überbleibsel von damals und wird heutzutage anders gelöst.
Als man noch in der ersten Liga war.
Naja, da war man nicht so häufig. Ja, und dann kommen wir also zur Wertung. Und normalerweise hätte ich wahrscheinlich die 4 Kartoffeln gezückt. Aber dieses Senfthema, das führt natürlich zu Abzug. So wird also, ich sag mal, die Leistung einer an sich guten Wurst ein bisschen geschmälert. Und so gibt es nur 3,5 von 5 Kartoffeln.
Vollkommen korrekt. Und auch notwendig, diese Abwertung.
Ja, absolut verdient. Ob der Auswärtssieg der Fortuna verdient war, das werden wir jetzt in den nächsten, ja, also nicht 3 Segmenten, sondern im nächsten und im übernächsten Segment feststellen. Und die heißen, woran hattet ihr legen? Und in diesem Fall geht es um die erste Halbzeit.
Woran hattet ihr legen? Die erste Halbzeit.
Woran hattet ihr legen in der ersten Halbzeit in Fürth? Da schauen wir uns als erstes die Aufstellung für diese Partie an. Denn bei der Fortuna gab es ein, zwei Wechsel. Also nicht nur personeller Natur, sondern auch was die Position betrifft. Nämlich der gute Isaac Johannesson spielte zumindest per Aufstellung hinter den Spitzen. Also hat die Position für Danny Schmidt übernommen. Für Schmidt hingegen in die Mannschaft kam Giovanni Ack. Außerdem kam Lündahl für Emanuel Ior. Ein Wechsel, über den wir letzte Woche ja bei uns in der Folge durchaus mal spekuliert hatten, dass man das machen könne. Und Jona Niemiec nach seinem Traumtor gegen Köln, seinem absichtlichen Traumtor, seinem geplanten Lupfer über Jonas Urbik durfte für Felix Klaus auf der rechten Seite agieren. Auch da hatten wir, glaube ich, geäußert, ob man vielleicht Klaus mal eine Pause gönnen könne. Übrigens bitter für Klaus, weil er ja nicht nur aus der Ecke kommt, sondern gestern bei Sky ja auch sein Vater zu Gast war. Hm?
Stimmt, habe ich Klaus. Heute Nacht auch noch gesehen.
Nein, nicht Klaus. Ich glaube Manfred Klaus.
Kurt.
Ach, Kurt. Nein.
Ich glaube, nee, doch.
Naja, natürlich ein bisschen bitter für ihn, aber Niemiec hatte sich das so ein bisschen verdient, das finde ich, kann man schon sagen, jetzt nicht nur wegen des Schwungs, den er gegen Köln gebracht hat, sondern auch, weil er ja den Ausgleich macht, davor die Woche in Berlin getroffen hatte, gegen Enskede im Test in der Länderspielpause auch 2 Tore gemacht hatte. Also, da war ein Wechsel, sagen wir mal jetzt, auch nicht so komplett überraschend. Und dann kommen wir zum Spielfilm, bitte.
Fred Klaus.
Naja, gut. Klaus wäre wirklich lustig. Aber vielleicht hat ja Felix Klaus seine Kinder Klaus irgendwie genannt. Auch die Mädchen. Ja,
Klaus und Klaus.
Klaus und Klaus, ja. So, das wäre doch schön. Naja, anyway. Kommen wir zum Spielfilm dieser Partie. Das Spiel beginnt, ja, ich sag jetzt mal, ein bisschen wild gleich im Fortuna-Strafraum, da kommt Fürth gleich zu 2 Chancen. Erst ist es ein Schuss von Srebeni, der abgeblockt wird, wirklich in höchster Not, und ein Nachschuss, der dann ja dann doch relativ klar vorbeigeht. Und kurz danach gibt es eine Ecke mit einer Eckenvariante. Da sage ich jetzt mal, wenn der Schuss da etwas besser kommt von den Fürtern aufs Tor, dann kann das auch gefährlich werden. Das heißt, so die ersten 5, 6, 7 Minuten gingen an die Fürther. Fortuna allerdings kann das Spiel dann vor allem in Umschaltmomenten stärker oder zumindest die Chancenanzahl stärker auf ihre Seite ziehen. In der 11. Minute ist es Niemiec, der sehr schön von Kownacki freigespielt wird und aus aussichtsreicher Position halb rechts ja, dann doch muss man sagen, ich habe mit Tobi eigentlich während des Spiels diskutiert, ob kläglich oder nicht, aber jetzt nach Wiedergucken im Fernsehen doch relativ kläglich den Ball über das Tor setzt, obwohl er den, wenn er den flach schießt, dann weiß ich echt nicht, ob der Torwart den halten kann. Also erste nehmen jetzt Chance da. In der 16. Minute ist es David Kownacki, der schön eingesetzt wird von Isak Johannesson und dann aus knapp 18, 20 Metern vom Tor entfernt flach an der rechten Ecke vorbeischießt. Vielleicht zu dem Zeitpunkt die beste Torchance. Und es sind immer mal wieder Aktionen. Jemjetz bricht in dieser Phase öfters durch, kann aber die Angriffe meistens nicht zu Ende spielen. Oder sein Seitfallzieher, glaube ich, war das in einer Situation in der 26. Minute. Der sah zwar schön aus, aber ging dann doch relativ deutlich drüber. Insgesamt haben die Fürther aber mehr Ballbesitz. Aber wie so häufig können wir sie ganz gut von unserem Tor fernhalten. Da ist es vielleicht mal so ein Fernschuss von Regotta, der knapp vorbeigeht. Und die größte Chance ist allerdings in der 37. Minute ein Kopfball auf Futkeu, der diesen ja am langen Eck relativ knapp vorbeisetzt. Kastenmeier reagiert nicht, guckt den Ball sozusagen raus. Das hat er genauso geahnt, dass das der Fall ist. Und erst in der Schlussphase wird diese Partie dann so richtig hektisch, also zumindest in dieser ersten Halbzeit. Denn da ist es dann in der 43. Minute erst nach ein schöner Doppelpass zwischen Gavory und Rossmann. Rossmann läuft sich aber im Strafraum fest, doch Kownacki kann den Ball sofort wieder erobern, legt diesen zurück auf Gavory, der dann, man muss sagen, butterweich und nicht gerade mit sehr viel Schmackes in die Mitte flankt, aber es ist fast eher wie so ein Lupfer. Und dann ist da Giovanni Arc, der seine Kopfballstärke unter Beweis tritt und den Ball gar nicht mal so wuchtig, sondern mehr platziert in den rechten oberen Winkel des Fürther Tors. Unhaltbar für Noll einköpft. Ja, die Führung für Fortuna, es war jetzt nicht die Partie, wo sich das so in dem Moment angedeutet hatte. Und so ist es auch den Fürthern vergönnt, relativ schnell zu reagieren. Nur 2 Minuten später setzt sich Massimo auf der linken Seite gleich gegen mehrere, gegen Niemietz, gegen Arc und gegen Lündahl durch, flankt den Ball flach in die Mitte und ja, Tim Oberdorf hat, man muss es sagen, leider einen kurzen Aussetzer, statt den Ball sofort rauszupölen, denn er ist als erster mit dem Fuß am Ball, legt er ihn sehr unglücklich direkt Srebeni aus 1 Meter vor die Füße, der diesen Schuss, und da habe ich mich schon im Stadion weit aus dem Fenster gelehnt, reinmacht, obwohl, also den hätte ich auch gemacht. Und die X-Goal-Wahrscheinlichkeit gibt mir recht. Was glaubst du, welchen Wert hatte dieses Tor? Welchen X-Goal-Wert hatte der?
Ich habe nicht rein, 0,95.
Korrekt. Alter, ein X-Goal-Wert von 0,95, dieses Tor. Ja. Ja, also sehr unglücklich. Und so kommt also Fürth zum Ausgleich. Das war es aber immer noch nicht. 2 Geschichten gibt es noch. Es gibt einen Freistoß an der Strafraumgrenze oder ein bisschen, sagen wir mal, so in der mittleren Distanz auf der linken Seite. Und diesen Freistoß will dann Johannesson treten, allerdings kommt wohl von der Fürther Seite zu viel Meckerei rein und so bekommt erst unser aller Freund Alexander Zorniger die gelbe Karte und dann unser noch viel größerer Freund Rashid Assouzi, der ehemalige Fortuna, ja, was war Mensch. Er damals, Sportmanager, was ja, auch irgendwas. Immer, erst die gelbe und dann sofort hinterher die gelb-rote Karte, weil man, ich weiß überhaupt nicht, worüber man sich in der Situation so echauffiert hat, über diesen Freistoß. Ich glaube, es war ein Foul an Rossmann in der Situation. Auf jeden Fall fliegt Rashid Assouzi aus dem Innenraum. Sehr, sehr viel Emotion auf Fürther Seite, die irgendwie so auf Düsseldorfer Seite diesbezüglich nicht sehr vorhanden war. Ne? Also da hatten die Fürther irgendwie Beef mit dem Schiri und so richtig weiß man eigentlich gar nicht, warum.
Ja, da kommen wir ja wahrscheinlich im Laufe der zweiten Halbzeit auch nochmal ein bisschen zu. Aber man fühlte sich anscheinend von Sekunde 1 an ungerecht beurteilt.
Genau. Und um den Spielfilm dann jetzt noch abzuschließen, dann dieser Freistoß führte noch zu einer Kopfballchance. Kownacki setzt den Kopfball nach der Flanke von Johannesson knapp am langen Pfosten vorbei. Das klang jetzt vielleicht munterer, als sie war, die erste Halbzeit. Ich fand nämlich, es war ein insgesamt, naja, wir kennen es von der Fortuna, kontrolliertes Spiel. Das heißt, man hat schon durchaus bewusst Fürth das Feld überlassen. Das haben wir ja auch letzte Woche in unserer Vorschau schon so ein bisschen erwähnt. Was kann man von Fürth erwarten? Ja, dass sie früh draufgehen und dass sie entsprechend natürlich schnell den Ball erobern wollen, um dann ja als Heimmannschaft entsprechend das Spiel auch zu dominieren. Und das war auch so ein bisschen der Fall. Das übliche Fortuna greift frühestens hinter der Mittellinie an. Und spätestens, wenn man am Strafraum ist, sind die Räume allerdings für den Gegner, und so war es auch für Fürth, so dicht, dass man kaum durchkommt. Das heißt, obwohl Fürth mehr Ballbesitz hatte, hat es Fortuna relativ gut geschafft, dass nicht zu viele Torchancen dabei entstehen. Im Gegenzug hat Fürth es aber auch ganz gut gemacht, zumindest so, sagen wir mal, ab der 30. Minute, denn nach dieser wilden Anfangsphase von Fürth hat Fortuna das Spiel eine Zeit lang tatsächlich ganz gut in den Griff bekommen. Aber etwas später dann, so ab der 30. Minute, hat Fürth dann doch sehr dafür gesorgt, dass unser Spielaufbau gar nicht mehr funktioniert hat, durch dieses frühe Stören. Denn bis dahin haben wir eigentlich eine Sache ganz gut gemacht. Die Fürther haben sich sehr stark auf Tim Rossmann konzentriert, der ja auch zum Beispiel durchaus ein Motor unseres Spiels gegen Köln gewesen ist. Und was die Fortuna häufig gemacht hat, ist, wenn das der Fall war und Rossmann so zwei, drei Leute gegen sich hatte auf der Seite, dass man sehr schnell den Seitenwechsel auf die andere Außenbahn forciert hat. Und ich habe es ja eben im Spielfilm so ein bisschen beschrieben. Niemetz hatte da wirklich, ja, ich würde sagen, mindestens mal vier Situationen, also nicht unbedingt Chancen, aber vier Situationen, in denen er wirklich gut durchbricht auf der Seite. Und ja, da hätte vielleicht ein bisschen mehr schon bei rumkommen müssen. Denn da war Fürth wirklich nicht auf der Höhe. Also diese schnellen Seitenwechsel auf die rechte Seite, die haben es dann gebracht. Umso witziger, dass das Tor letztendlich über die linke Seite dann doch am Ende entsteht. Ja, weil halt doch Gavory und Rossmann sich da jetzt auch so ein bisschen besser gefunden haben. Ich fand nämlich das Zusammenspiel auf der rechten Seite mit Lündal und Niemietz, das war ein bisschen ausbaufähig. Also Kovnatski hat Niemietz ganz gut meistens eingesetzt, aber Lündal war jetzt nicht so der Typ, der dann mit da vorne immer rumgeturnt ist.
Ne? Nee, genau, wie du sagst, das Fortuna so im klassischen Auswärtsmodus. Ne? Also erstmal abwarten, den Gegner kommen lassen. Was man sehen konnte, ist, dass wir schon versucht haben, auch kurz aufzubauen, ne, nach Abstößen. Also wir hatten, fand ich, viele Situationen tatsächlich, wo wir, also wir haben gar keine eigene Ecke gehabt im ganzen Spiel und hatten auch diverse Ecken der Fürther zugelassen und halt, ja, dadurch, dass wir Fernschüsse nur zugelassen haben, gingen halt auch viele, viele Sachen ins Tor aus, sodass es viele Abstoßsituationen gab. Und da haben wir am Anfang versucht, diese tatsächlich kurz zu spielen und haben dann schnell wieder feststellen müssen, dass dieses Hochstehen der Fürther uns da ja wieder wehtut. Und dann wurden viele längere Bälle geschlagen, die leider nicht immer so richtig angekommen sind. Das ist so ein bisschen, woran unser Aufbauspiel aktuell noch krankt. Also das ist, glaube ich, auch das, wo Tanaka oder ein Engelhardt uns sehr, sehr, sehr fehlen aktuell. Wir haben auf dem Rückweg mal gesagt, dass letztes Jahr war so ein bisschen Zauberfußball. Dieses Jahr ist es eher Handwerk, was wir da machen. Ne? Also da wird das Tor gedrechselt statt hergezaubert.
Gedremelt. Black und Decker, ja. Black und Decker, Black und Decker. Nee, da kann man so sagen, finde ich auch. Man muss natürlich zugutehalten, unser zentrales Mittelfeld war jetzt auch wieder ein bisschen neu aufgestellt, dadurch, dass Arc in die Mannschaft kam von Anfang an. Und sowas braucht natürlich auch etwas Zeit. Das muss sich alles so ein bisschen finden. Und ich finde sogar, dass Arc und auch Johannesson wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Aber häufig war es so, wie du gesagt hast, dass da immer die Bälle flogen über sie hinweg. Und da muss man natürlich sagen, also so sehr Kovnatski da ackert da vorne und er holt auch Kopfbälle, aber holt halt nicht so viele Kopfbälle wie zum Beispiel ein Vermey. Also ich fand, das war letzte Saison ein deutlich veritableres Mittel, so wenn man zu sehr unter Druck war, den Ball auch mal nach vorne zu pölen, weil man relativ sicher sein konnte, dass Vermey den auf jeden Fall holt in der Luft und eigentlich auch gut ablegt oder sichert. Und das klappt halt bei Kovnatski, sag ich mal, nur in 50% der Fälle, bei Vermey in 80% damals so, ne? Mhm. Und insgesamt gefällt mir das auch nicht so als Aufbauspiel. Also da wünsche ich mir, aber nicht nur ich, sondern auch der Trainer, der es ja wirklich jetzt auch in den letzten Spielen immer mal wieder auf den PKs erwähnt hat. Da spielerisch ist da einfach echt noch Luft nach oben. Aber wenn, also wir brauchen jetzt hier auch keine Eloge starten auf wie schlecht das alles spielerisch sei, wenn wir hier auf Platz 1 stehen und Erfolg haben und Spiele gewinnen, ne? Das kann man anmerken und das ist ein wichtiger Kritikpunkt, aber wir brauchen jetzt nicht so zu tun, als sei das alles Schrott, was da passiert. Das ist wirklich nicht der Fall, denn was man halt im Gegenzug schafft, wie du sagst, durch die harte Arbeit, das harte Defensivverhalten, man hält den Gegner halt vom Tor fern und auch in dem Spiel, man muss sagen, Kastenmeier hat jetzt nicht übermäßig mit den Händen zu tun in dieser Partie.
Nee, und führt auch teilweise so pomadig, ne? Also ich hatte viel mehr, sagen wir mal, echten Druck und Passschärfe und ne, so Pressure erwartet von Fürth in der Vorwärtsbewegung. Da wird dann mal in den Strafraum reingelöffelt und irgendwelche, also die tiefen Läufe, die uns in der letzten, im letzten Spiel von Köln durchaus ja auch gefährliche Situationen gebracht haben, das dann von der Grundlinie mal zurückgegeben wurde und sowas, das hat Fürth gar nicht geschafft, ne? Also auch weil wir, glaube ich, einfach besser standen.
Ja.
Und die Laufwege besser zugemacht haben. Aber irgendwie war es auch so eine, ich fand es so eine leicht pomadige Vorstellung von Fürth. Also soll uns ja nicht weiter stören, dass sie uns da nicht tiefer in Bedrängnis betrachtet haben. Aber ich hatte eigentlich tatsächlich mehr erwartet.
Ja, Zorniger war der Meinung, dass es wieder das alte Fürth gewesen sei, weil die letzten zwei Spiele haben sie ja nicht gut gespielt. Das hatten wir auch in der Vorschau herausgearbeitet. Ich fand aber genau wie du sagst, also nicht, ich würde es nicht, vielleicht nicht blutleer nennen, aber ja, es fehlte. Also man kennt Fürth zu Hause auch anders, ne? Dass die so richtig mit Power draufgehen und dir richtig Probleme bereiten. Und das war irgendwie nicht der Fall. Auch aber, weil wir halt sehr tief standen und natürlich dann zum Beispiel mit Lündal hinten rechts auch nochmal einen defensiv denkenderen Spieler, als vielleicht bei Joa der Fall ist, drin hatten. Das hat sich aber dann hier und da halt im Spielaufbau gezeigt, dass das dann nicht immer so gut lief. Aber wie gesagt, das sind halt auch Dinge, die kann man halt lernen. Das ist halt auch eine Frage der Zeit, wann diese Dinge spielerisch dann besser werden. Und ich sag mal so, wir gewinnen die Spiele jetzt, aber wir sind uns alle einig, diese Mannschaft spielt noch nicht am Limit. Und das ist natürlich eine sehr positive Erkenntnis, wenn man sagt, ja, das kann und muss auch noch spielerisch alles besser werden. Und dann wird diese Mannschaft womöglich auch noch ein bisschen dominanter auftreten können. Und insgesamt fand ich aber, also gerade die erste Halbzeit haben wir es phasenweise schon sehr gut gemacht, was ich eben gesagt hatte, so dass wir hatten sehr stark auf diese Umschalttaktik gesetzt, vor allem über die Außen, also über die schnellen Außen, über Rossmann und über Niemietz Fürth unter Bedrängnis zu bringen und durch diese schnellen Seitenwechsel. Und ich finde, das hat halt auch eine gute halbe Stunde lang sehr gut geklappt, bis die Fürther sich so ein bisschen stärker darauf eingestellt hatten. Und lustigerweise sind dann erst die Tore gefallen in der ersten Halbzeit. Aber ich fand, eine Führung zur ersten Halbzeit wär nicht ganz unverdient gewesen von uns. Ich fand uns dann doch, obwohl wir weniger Ballbesitz hatten, hatten wir die besseren Chancen meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit. Und das Tor, das Gegentor ist natürlich auch leider ein Geschenk von Tim Oberdorf, das muss man einfach sagen. Auch wenn man sagen muss, wie bei jedem Tor, ist es nie eine einzelne Person. Mhm. Massimo kann sich halt gegen drei Leute auf der Seite da durchsetzen, ne? Der darf eigentlich nicht in die Mitte flanken, weil Massimo eigentlich auch eher One-Trick-Pony in der Partie, das habe ich auch so ein bisschen angemerkt, ist immer nach innen gezogen, weil er halt Rechtsfuß auf der linken Seite ist. Ja. Und in dem Fall ist es, glaube ich, das auch das erste Mal gewesen, dass er dann mit links einfach in die Mitte einen Ball geschlagen hat. Und ja, das hat dann den Erfolg gebracht dann gleich. Aber wie gesagt, das Zustandekommen des Tors von Fürth, also sie haben darüber gesprochen, Fürth hat die letzten zwei Spiele keine Tore geschossen und im Grunde in diesem Spiel auch nicht, wenn man mal ganz fair ist.
Ja, ich fand aber auch, sag mal, das Tor, was die Fortuna geschossen hat, auch begünstigt durch Fürth. Du hattest es eben schon mal erwähnt, die Aktion von Kownacki. Ich würde sie gerne noch mal ein bisschen mehr ins Schaufenster stellen, weil ich es großartig finde, dass Kownacki nämlich hellwach ist in dem Moment.
Genau.
Und einen kurzen Sprint im Strafraum startet, um sich den Ball zu schnappen, den, glaube ich, die Fürther so ein bisschen ins Austrudeln lassen wollen. Oder ich weiß nicht so ganz genau, was sie da tun wollen. Und Kownacki spritzt halt dazwischen und kann dadurch noch mal Schärfe in diese Situation reingeben. Also auch eine ähnliche Schlaf, vielleicht nicht ganz so schlimme, aber eine ähnliche Schlafmützigkeit der Fürther Verteidigung wie bei Tim Oberdorf bei unserem Gegentor dann. Wobei das Oberdorf-Tor, sagen wir mal, schon noch mehr auf unsere Kappe geht. Ja.
Genau, also da würde ich jetzt aber schon sagen, das finde ich, ist schon ein Unterschied, weil Kovnatski das ja aktiv erarbeitet und ja, die Fürther in dem Moment, außer eine Flanke zu schlagen, gar nichts machen müssen. Ne? Mhm. Also es ist viel mehr Geschenk, während das von Fürth wirklich eine Dummheit ist, eine Schlafmützigkeit. Aber Oberdorf ist ja nicht schlafmützig, sondern er macht einen Fehler. Also er ist ja nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob es eher eine Unkonzentriertheit ist. Ich würde eher sagen, ne, er trifft einfach die falsche Entscheidung. Ich glaube, er hat gedacht, er kann das spielerisch irgendwie noch gut lösen, wie das so ist. Du hast einen Bruchteil Sekunde nur Zeit. Ne? Du hast zwei Gedanken auf einmal und dann kommt sowas bei raus. Er trifft den Ball auch nicht richtig. Ich glaube, er geht so an den Unterschenkel und ans Knie und liegt dann eben Srebeni parat. Naja. Ja,
aber ich, wie gesagt, die Aktion von Kovnatski habe ich mir dann gestern auch in der Wiederholung noch zwei, drei Mal angeguckt, weil ich es so gut fand, wie er es gemacht hat.
Ja, und das ist halt der Wert von Kovnatski, der manchmal vielleicht ein bisschen untergeht, wenn die Leute auch nur Höhepunkte gucken oder so und dann sagen, ja, so viel Torchancen hat er jetzt aber nicht gehabt. Ja, aber er arbeitet da vorne und er hat genau diese Momente, aber auch so dieses Ganze, wie er Niemiec in der ersten Halbzeit immer mal wieder gut einsetzt, das macht er schon stark, auch wenn man ihm natürlich selber hier und da mal eine bessere Abschlussmöglichkeit gönnen würde. Aber nee, da würde ich auch sagen, auf jeden Fall appreciated, was er da so macht. Ja, und dann würde ich sagen, dann kommen wir zu unserer Halbzeit. Und unsere Halbzeit, die nennt sich
Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke aus dem Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth, a.k.a. Playmobil-Stadion, a.k.a. Trolley-Arena, a.k.a. keine Ahnung, wie dieses Stadion schon alles hieß, wenn man es überhaupt Stadion nennen mag. Die Fortuna war mit 1.000 Gästefans angereist.
900.
Ja, aber es gab ja noch Tageskasse und die wurden ja vorher nicht dazugezählt. Also runden wir mal mehr oder weniger großzügig auf eine vierstellige Anzahl von 1.000 Gästen auf.
Du meinst die Schlangen, die langen Schlangen an den Tageskassen da. Wie lange musste Tobi warten?
Wir waren ja etwas spät an der Tageskasse, weil wir das Bier vorher noch tranken. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Andrang schon vorher abgeebbt war.
Ich würde von 900 Gästefans sprechen, was immerhin 100 mehr sind als letzte Saison. Es könnte aber immer noch so mit der Minusrekord sein. Aber auch hier kein Vorwurf an die Leute, die gesagt haben, boah, dieser Termin, der ist Hölle für mich. Das passt überhaupt nicht. Freitag durch die halbe Republik reisen. Braucht man einen ganzen Urlaubstag. Es ist kompliziert, selbst im Auto ist nicht garantiert, dass man pünktlich ankommt, je nachdem, wann man losfährt. Ich verstehe es. Und so gesehen, danke an all die 900 Leute oder an die 898 Leute, die neben uns beiden auch da waren.
Ja, der Gäste-Stehplatzbereich war auch gut gefüllt. Im Sitzplatzbereich hatte man mehr oder weniger freie Platzwahl. Da war noch durchaus Luft in den Reihen. Die Fortuna-Fans hatten ein Spruchband vorbereitet, auf dem sinngemäß, denn ich habe kein Bild davon aktuell vorliegen, auf dem sinngemäß drauf stand, bis zur letzten Sekunde dran glauben, immer vorwärts, unbesiegbar, ole ole. Und es gab ja die üblichen Fahnen und Doppelhalter, die dann mitgebracht werden. In der zweiten Halbzeit gab es dann auch ein bisschen Pyro-Aktion, immer mal wieder. Es wurden ein paar rote Fackeln mit ein paar weißen Blinkern und diversen Rauchtöpfen gezündet. Insgesamt auch fand ich vom gesamten Support her eine gute Leistung, sodass ich der Fortuna-Reisegesellschaft gestern bzw. heute dann 4 von 5 Kartoffeln, vier von fünf Pyrofackeln geben würde. Was ich gerne noch bemerken möchte, ist, dass auch auf der Gegenseite versucht wurde, so etwas wie eine Choreo herzustellen. Die sah aber scheiße aus. Es wurden irgendwie grüne und weiße Pappen hochgehalten und dazwischen hatte irgendwer so ein Kick-Tipp-Tipp-Kick-Männchen auf ein Stoffstück gemalt, was dann so ein bisschen aussah wie das Logo von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, fand ich. Ja, und ansonsten hatten die Fürther eine Menge mitzuteilen. Also es gab wirklich diverse Spruchbänder. Sie haben sich mit den Karlsruhe Ultras solidarisiert, hatten irgendwas am Fanprojekt, das müsste reformiert werden und irgendwer ist krank und soll bitte wieder
Richterbeschlüsse und ja.
Ja, also meine Güte, haben die eine Menge zu erzählen da unten. Aber gut, wenn es notwendig ist, dann sollen sie das mal machen. war jetzt wirklich nichts Begeisterndes. Insgesamt waren, glaube ich, etwas mehr als 12.000 Zuschauende gestern dort vor Ort. Also auch da keine bombastische Hexenkessel-Kulisse.
Ist halt Fürth.
Ja, es wurde mir auch zugetragen, dass man im Fernsehen nur die Düsseldorfer gehört habe. Das ist ja eine sehr schöne Sache.
Im Stadion auch, wir saßen natürlich daneben, ja, aber die vierte Kurve fiel jetzt auch so rein von ihrer Bewegung und Flaggen und sowas nicht so durch so eine krasse, sagen wir mal, durch krassen Aktionismus auf. Das kann man schon sagen.
Er ist halt dann am Ende doch irgendwie ein Provinzverein. Ne?
Ja. Ja, also ist ja auch nicht so die große Stadt, wobei sie ja, wie hieß der Jahrmarkt nochmal, den sie da gerade haben?
Also es ist Kirchweih-Kever.
Kirchweih-Kever, die haben da ganz seltsame Fragen in der Halbzeitpause an irgendeinen Fan gestellt. Keine Ahnung, ich habe all diese Begriffe nicht verstanden.
Ja, es ist ja auch diese Lieder, die da vorher gesungen werden, sind ja auch auf dieser fränkischen Mundart, wo man dann Fedder, Glub, Kleblat, also ganz, ganz, ganz seltsam. Wenn man da nicht herkommt, kann man eigentlich kein Wort verstehen. Und selbst wenn man es auf der Anzeigetafel ausgeschrieben bekommt.
Was sie machen bei den Liedern. Ne?
Ja,
Sing-along wird auf der Anzeigetafel, wird der Text angezeigt in fränkischer Mundart, immerhin.
Ja, man kann sich dann grob erahnen, worum es gehen soll. Wahrscheinlich irgendwie um Fürth und Fußball. Aber
vermutlich.
Ja, so viel zu meiner kurzen, knappen Pyro-Ecke. Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß, über Anregungen freue ich mich und deswegen gehen wir jetzt wieder zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Ja, hier sind wir wieder im angeschlossenen Funkhaus und dann gehen wir sofort in die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen in der zweiten Halbzeit? Erstmal, ja, geht das Spiel verhaltenlos. Ich würde sagen, um es genauer auszudrücken, es plätschert eine ganze Weile daher. Beide Mannschaften kommen mehr so zu so Schönchen vor den gegnerischen Toren, aber nichts wirklich Bedeutsames. Es gibt da mal so einen Schuss von Lündahl in die Arme von Noll. Es gibt da mal so einen Kopfball von Massimo, der aber auch irgendwie aufs Tornetz geht oder am Tor vorbeigeht. Alles so nichts Ganzes. Und man merkt zumindest bei Jonan Jem jetzt auch, dass ihm so nach 60 Minuten die Kräfte dann doch deutlich schwinden. Und so kommt dann Felix Klaus in der 67. Minute zu seinem Einsatz. Das Spiel ändert sich immer noch nicht sonderlich stark. Also Fortuna hält Fürth halbwegs vom Strafraum entfernt. Wie wir es schon in der ersten Halbzeit angemerkt hatten, hat nicht so viel Ballbesitz und auch nicht so viel Spielkontrolle. Und dennoch, in dem Fall mit wirklich sehr simplen Mitteln, kommt man zur allergrößten Torchance des Spiels. Da ist es nämlich Florian Kastenmeier mit einem weiten Abschlag gerade nach vorne. Also eine Taktik, die Andi besonders gut gefällt.
Ja, wobei ich mache selten Abschläge, sondern eher Abwürfe auf die Außen, aber läster du ruhig.
Naja, auf jeden Fall, ein weiter Ball überrumpelt die vierte Abwehr also mal so komplett, sodass da, ich glaube, gleich insgesamt drei Leute nahezu vor den Verteidigern frei vom Torwart stehen. Johannesson, Kovnatski und dann eben Gavori, der in den auftitschenden Ball reinsprintet, ihn mit der Brust am Torwart vorbeilegt und dann mit dem schwächeren rechten Fuß eigentlich den Ball in der 72. Minute nur noch ins leere Tor einschieben müsste, ihn aber wirklich sehr, sehr, sehr kläglich über das Tor legt. Also eine wirklich unfassbare Torchance. Ich kenne den X-Goal-Wehr nicht für diese Szene, aber der Ball muss drin sein. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Ja, folgerichtig würde auch sofort ausgewechselt.
Ja, das hat Tjun ja hinterher noch kurz erwähnt, dass er das vorher schon geplant hatte. Gavori reagiert auch. Ich habe mir die Szene im Fernsehen nochmal angeguckt, nicht in der Zusammenfassung, sondern im Spiel. Er guckt auch etwas irritiert in dem Moment so, what? So nach dem Motto, jetzt wäre ich dafür ausgewechselt. Aber Tjun hat hinterher gesagt, hat er das mit Gavori dann geklärt. Denn für ihn kommt Emmanuel Ior, also heute wieder auf der linken Seite. Und ebenfalls für den, wie wir es so ein bisschen kennen, nach 60 Minuten dann deutlich platteren Tim Rossmann, weil der halt wirklich immer alles gibt, kommt dann Mairon van Brederode auf die linke Seite. Es gibt aber dann erstmal eine Unsicherheit von Kastenmeier auf der anderen Seite bei Fortuna im Strafraum, wo er ja eine Flanke, wo man denkt, naja, eigentlich fängt er die, rutscht ihm so ein bisschen durch die Arme und da ist es der eingewechselte Motika, der den Ball so mit der Hacke allerdings über das Tor befördert. Da hätte mehr passieren können. Dann gibt es noch, wie ich finde, eine sehr kuriose gelbe Karte für André Hoffmann wegen Zeitspiels.
Ja, Quatsch.
Also, wo der Schiedsrichter, glaube ich, vollkommen fehlinterpretiert hat, was da passiert ist. Also da ging es einfach darum, dass sie beim Abschlag, und Fortuna spielt die Abschläge, vielleicht um das zu erklären für die Leute, die jetzt nur so Höhepunkte sehen, spielen die normalerweise so aus, dass die beiden Innenverteidiger an der Fünfergrenze neben Kastenmeier stehen und entweder der eine oder der andere den Ball zu Kastenmeier in die Mitte passt, damit der dann ja entweder den Ball zurück zu einem der Innenverteidiger gibt, wenn diese angelaufen werden, oder auf die Seite oder eben nach vorne pölt. Und irgendwie hat dem Schiri das zu lange gedauert, aber also ein Zeitspiel war da wirklich nicht die Idee dahinter. Und ich habe auch gesehen, dass Hoffmann nach dem Spiel auf jeden Fall nochmal zum Schiri ist, um ihm darauf hinzuweisen, dass das halt doch Quatsch war. Und ich glaube, seine vierte, hattest du mir gesagt, ne? Seine vierte gelbe, kann das sein? Oder müssen wir das verifizieren? Das verifizieren wir besser.
Warte, ich habe das nicht gesagt, das hat Tobi behauptet.
Ich klicke kurz drauf, Tobi ist da eigentlich immer sehr präzise und er hat nämlich recht. Es ist die vierte gelbe, das heißt, schon wirklich ärgerlich. Das heißt also, es könnte früher oder später ein Comeback wieder von Jordi de Weis dann mal geben. Oder von Jamil Siebert, der ja auch seit dieser Woche wieder mittrainiert.
Genau, es wäre ja dann nach der Länderspielpause. Vielleicht ist dann Siebert ja sogar schon wieder, ja, wobei Startelf fit wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, dass er dann eher auf der Weiß in Vertretung setzen würde. Wenn, aber dafür muss natürlich auch erstmal noch die fünfte Gelbe fallen. Das kann natürlich theoretisch auch noch 2 Monate dauern. Na, und dann kommen noch Vermey für Kovnatski, der sich auch ziemlich ausgepowert hat, und Mbamba für Lündahl. Das bedeutet, dass Matthias Zimmermann dann auf die Rechtsverteidigerposition beides in der 80. Minute gewechselt ist. So richtig Torchancen gibt es aber immer noch nicht. Ne? Es plätschert rum, also auch Fürth wechselt herum. Mustafa war schon seit einiger Zeit eingewechselt, war aber überhaupt kein Faktor, glücklicherweise. Und dann ist es eigentlich schon die 89. Minute. Da ist es eine Balleroberung der Fortuna im Mittelfeld und ein dann sehr schöner Pass von Vermey in den Lauf von Johannesson. Und der wird dann in die Mangel genommen von Jung und Itter. Und Itter gibt ihm dabei einen saftigen Bodycheck. Und der Schiedsrichter entscheidet auf 11 Meter für die Fortuna. Über den können wir im Anschluss noch diskutieren. Den verwandelt der Gefaulte selbst, Johannesson, mit einem hohen, wirklich sehr präzisen Schuss in die rechte obere Ecke. Und da danach nichts Nennenswertes mehr passiert, gewinnt die Fortuna 2-1. Man muss sagen, nach dieser dahin plätschernden, sehr simplen, also was heißt sehr simplen, aber spielerisch eher armen zweiten Halbzeit, also nicht nur wegen des Zeitpunkts vielleicht ein bisschen glücklich, also ein Unentschieden wäre da eigentlich auch okay gewesen. Wenn wir allerdings eben gesagt haben, dass Fortuna vielleicht in der ersten Halbzeit die Führung verdient hätte, vielleicht war es dann über die gesamte Spieldistanz dann doch ganz okay. Wir wollen jetzt ja auch nicht Gavoris Riesenchance vergessen, das ist ja eigentlich ein Muss-Tor. Aber über den Elfmeter kann man diskutieren. Natürlich hat unser Freund Zorniger, hat eine Generaldiskussion über Respekt im Fußball. Über Respekt im Fußball ist keine Einbahnstraße.
Keine Einbahnstraße.
aufgemacht. Ich habe folgenden Take zu dem Elfmeter. Wir haben ihn ja, und er war vor unserer Nase, ne? Das muss man sagen. Das ist das Tor vom Gästeblock. Wir haben ihn in Realzeit gesehen und ich habe schon im Realzeit einfach gesagt, boah, der wird komplett. Also, Johannesson, ich muss anders aufziehen. Zorniger hat Johannesson unterstellt, er wolle den ja, er suche den ja. Aber nee, der will den Torschuss machen und wird halt komplett bodygecheckt von Itter. Und zwar, wie ich finde, halt ein bisschen drüber. Ne? Also da war nichts. Und es war auch kein Gesuchter, sondern der wollte den Ball reinschieben. Weil warum sollte er da auf einen Elfmeter hoffen, wenn er den Ball einfach mit dem Fuß am Torwart vorbeilegen kann? Und Jung trifft ihn nicht, das ist klar. Und es ist aus meiner Sicht dann, wenn er da Elfmeter pfeift, es ist halt kein klarer Fehler. Man kann mit Sicherheit sagen, ja, für mir reicht das nicht, für mich ist das zu wenig. Und es ist halt so ein Kann, aber kein Muss-Elfmeter vielleicht. Aber für mich sah es in der Realität, genau für den Schiri, der übrigens auch mehr oder weniger daneben stand, sah es schon sehr hart aus, wie er ihn weggecheckt hat. Und wenn man sich als VAR das anguckt, dann finde ich auch, es war nicht ein Wahrnehmungsfehler, ne? Es ist nicht so, dass da nichts war. Und dann kann man den auch bestehen lassen. Und ja, die Diskussion, die dann da hinterher kommt. Aber oder hast du einen anderen Take vielleicht erstmal?
Nee, genau. Also ich verstehe, dass der gegeben wird. Ich finde auch, er wird, wie gesagt, ne, von zwei Spielern da in die Mangel genommen. Und es gibt Kontakt. Ja, es gibt irgendwie nicht klar, dass er irgendwie unten getroffen und dort zu Fall gebracht wird. Aber er wird halt weggewämst. Und dann hinterher, also dass Zorniger das anders sieht, so, ne, können wir gleich noch drüber sprechen, aber auch in der gesamten Sky-Berichterstattung, wo sie dann alle sich irgendwie dann so, ja, aus unserer Sicht viel zu hart und Fehlentscheidung und also, weiß ich nicht.
Ja, nicht ganz. In der Zusammenfassung hinterher bei alle Spieler, alle Tore, ja, der Kommentator im Spiel fand das durchaus okay, den Elfer zu geben, interessanterweise.
Ja, wie heißt die blonde Flitzpiepe bei Sky nochmal, die dann die On-Field-Interviews macht?
Ja, Stefan Hempel, glaube ich.
Ist ja, der auch, also der hat sich ja, also dass der dem Zorniger nicht irgendwie, dass sie nicht gemeinsam geweint haben, das war ja eine Verbrüderung sondergleichen.
Er hat bei Tune, hat er das auch ein bisschen anders nämlich dann gesagt, meine ich. Da meinte er, naja, aber kann man vielleicht dann gegen den Elfer oder so? Also der war ein bisschen opportunistisch, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt ja immer zwei verschiedene Kommentatoren. Es gibt ja den Live-Kommentator und dann gibt es ja den aus der Konferenz. Und der Live-Kommentator war durchaus so bei uns, ne, mit einverstanden. Und der Konferenzkommentator war, wie du sagtest, war quasi, ne, der auf dem Trip Fehlentscheidung. Und bei der Sportschau waren sie auch wieder bei uns, dass sie sagen, ja, so ein Kann, aber kein Muss-Elfmeter.
Ja, ich finde, wie du vollkommen richtig sagtest, wenn der nicht gegeben wird durch den Schiedsrichter, dann wird der VAR auch nicht sagen, du musst ihn geben. Und genauso ist es halt andersrum. Der Schiri hat das so wahrgenommen und der VAR hat laut Eingriffsprotokoll jetzt auch nicht den Grund zu sagen, nee, das war aber auf gar keinen Fall einer.
So, ja, und dann hat Zorniger das ja zum Anlass genommen, auch auf der PK und bei Sky hinterher, das ist wieder mal so eine Generaldebatte. Er hat ja dann auch noch irgendeinen seiner Spieler, den Münz, so einen 18-Jährigen, auch noch in Senkel gestellt, dass hier Herrenfußball und so kann er nicht spielen und so. Also hat auch irgendwie nicht
einen Einwurf macht.
Hat auch irgendwie nichts aus diesem Shitstorm mit seinem Keeper 0, hat er auch nichts gelernt. Ich finde, das ist echt ein komischer Vogel, dieser Typ.
Ja, er wirft ja indirekt dem Schiedsrichter vor,
ja,
sich bewusst dafür entschieden zu haben, dieses Spiel quasi durch diesen Elfmeter zu entscheiden, weil er sagt, diesen Elfmeter gibst du nur, wenn du ihn unbedingt geben willst. Der hat doch nur nach einem Grund gesucht, diesen Elfmeter zu geben. Und angeblich hat ja Herr Jöllenbeck als Schiri auch im Spielertunnel hinterher noch irgendwen angerempelt. Also
da werden aus meiner Sicht echt ein bisschen Verschwörungstheorien aufgefahren. Ja. Schön ist, dass uns das alles, also du kennst meinen beliebten Spruch, was kümmert's die Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt? Wobei sich ja in dem Fall nicht mal an uns gerieben wird, sondern am Schiri, weil Fortuna hat da eigentlich alles korrekt gemacht, ne? Also wie gesagt, das war keine Schwalbe von Johannesson oder irgendwas. Und wie gesagt, ich möchte dem Spieler da auch ehrlicherweise, das Einzige, was mich stört, ist ihm zu unterstellen, dass er den gesucht hat. Ja. Nee, der wird frei vor dem Torwart gespielt. Natürlich will er den Ball ins Tor schießen, wird dann aber vorher weggecheckt und also eindeutig konnte er den Ball nicht mehr schießen wegen dieses Bodychecks, ne? Das ist klar. Ich habe übrigens kurz auch über rote Karte nachgedacht, vielleicht das aber war natürlich zu dem Zeitpunkt auch relativ drissegal. Aber ist es nicht eigentlich Vereitelung klarer Torschuss? Chance, aber naja, das Fass müssen wir nicht aufmachen.
Ja, könnte man jetzt überlegen, ob das in Richtung Ball ging, generell irgendwie die Aktion. Das war ja nicht. Ja. Was ich ganz interessant fand, Tune hat ja auf der PK und auch bei Sky gesagt, er habe die Szene noch nicht wieder gesehen. Habe ich kurz überlegt, na, war das wirklich so oder ist es einfach nur sein Weg, da so sehr salomonisch rauszugehen und zu sagen, ja, kann ich, also zum Elfmeter kann ich nichts sagen. Ne? Also,
weil sie haben sie bei Sky nicht zusammen angeguckt, ne? Weil nee, manchmal haben die ja Monitore, dass sie sagen, ja, dann gucken sie doch mal hier, aber als er im Interview war, dann haben sie sich das nicht angeguckt. Ne?
Wobei ich mir das eigentlich kaum vorstellen kann, weil auch wir natürlich irgendwelche iPads da an der Bank stehen haben und sowas. Also, naja, egal.
Ist mir allerdings noch nie so aufgefallen. Also bei anderen Teams ist mir schon mal aufgefallen, dass die da sehr viel ihre iPad-Halter und sowas haben. Ich behaupte, zumindest in der Analyse, oben haben wir das auf jeden Fall. Haben wir ja selbst mal in Dresden gesehen mit den Analysten. Aber unten auf der Bank ist mir bei Fortuna auch noch nicht so aufgefallen, dass da Jan Siebert oder Manni Steffes da immer mit iPads rumlaufen würden. Eher nicht, ne? Also ist, glaube ich, vielleicht bei uns noch nicht. Die sind zu teuer. Das können wir uns einfach nicht leisten. Zwei iPads sind einfach zu teuer für Fortuna. Das geht nicht.
Ja, vielleicht kann Klaus Allofs ja eins von seinen 10 Dienst-iPads abgeben, die
er so, hat. Oder so. Ja, die braucht er alle im Pferdestall, von wo aus er ja seinen Job macht.
Ja,
aber vielleicht nochmal den größeren Bogen. Also es war keine tolle spielerisch zweite Halbzeit. Ne? Wir haben es, wie gesagt, wir haben uns so oft das, das würden böse Menschen würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, wir beschränken uns da aufs Minimale, tun nicht mehr als nötig. Das ist natürlich auch Quatsch, denn wie du sagtest, das ist harte Arbeit da. Ne? Räume verdichten, Gegner wie Fürth besiegst du ja auch zu Hause nicht mal im Vorbeigehen. Ne? Die in Schach zu halten, auch wenn wir das Gefühl hatten, dass so der letzte Druck von Fürth irgendwie nicht kam. Aber der Kritikpunkt ist, bleibt halt bestehen. Also da haben wir noch keine Besserung gesehen, finde ich. Das kann man schon sagen, dass halt das Spielerisch sich noch ein bisschen mehr finden muss. Ne? Zimmermann hatte manchmal Probleme unter Druck. Arc ist sicherlich heute ein bisschen hervorzuheben, aber auch der ist jetzt noch nicht so prägnant da gewesen. Und ich fand tatsächlich, offensiv hat es mit den schnellen Außenbahnspielern ein bisschen besser geklappt als später mit Felix Klaus und Mairon van Brederode, die sich nicht so häufig auf ihren Seiten dann durchsetzen konnten. Also, ja, da muss noch ein bisschen was besser werden, aber nochmal, es ist Jammern auf hohem Niveau. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werden wir dieses Wochenende auch als Tabellenführer beenden, es sei denn, der KSC gewinnt mit mindestens 2 Toren Unterschied in Köln. Schauen wir mal, das wird morgen ein sehr interessantes Spiel, glaube ich. Mhm. Aber selbst wenn, dann sind wir halt Zweiter, was zu dem jetzigen Saisonzeitpunkt auch vollkommen egal ist. Und dann muss man sagen, ja, das gilt es zu kritisieren, aber diese Spielweise, und es mag Leute geben, die es halt einfach nicht so attraktiv finden, diese Spielweise ist aktuell erfolgreich. Und was ich auch schon zur ersten Halbzeit sagte, es ist halt möglich oder nicht unwahrscheinlich, dass spielerisch das alles noch besser wird, je länger auch jetzt mit den neuen Leuten wir da zusammenspielen. Denn wir wollen nicht vergessen, wir haben gerade in der Zentrale mit Tanaka und Engelhardt 2 wahnsinnig wichtige Spieler für den Spielaufbau verloren. Und das braucht halt alles ein bisschen Zeit. Und wenn die Zeit bedeutet, dass wir Spiele in Fürth gewinnen und Punkte gegen Köln holen und in Berlin gewinnen, ja, mein Gott, also ich glaube, es gibt echt Schlimmeres.
Ja, und was nützt es uns, herzerfrischenden Tiki-Taki-Dominanzfußball zu spielen und dann 6, 7, 8, vielleicht bald 9 Punkte weniger auf dem Konto zu haben?
Wie zum Beispiel der 1. FC Köln.
Wie zum Beispiel so Mannschaften, die ich, genau, ja.
Gut, kommen wir zu den Noten. Und dann spielen wir jetzt das neue Jingle ein. Ach, Moment. Haben wir ja gar nicht.
Hat Peti dir das nicht geschickt?
Ja, ich hab nichts. Das ist also Petis Schuld.
Selbstverständlich.
Hefte raus, Klassenarbeit. Kommen wir zu den Noten der Fortuna. Und da legen wir wie immer los mit unserem Torhüter Florian Kastenmeier.
Ja, beginne ich gerne mal. Mhm. Für mich eine wirklich etwas schwierig zu beurteilende Partie, weil er zum einen nicht besonders viel auf den Kasten bekommt, was er mit den Händen oder Füßen oder irgendwie abwehren muss. Also Schüsse aufs Tor gar nicht mal so wahnsinnig. Ja, man weiß es nicht, was er da alles benutzen möchte. Gar nicht mal so viele Schüsse aufs Tor. Beim Gegentor kann er nichts tun. Es gibt keine relevanten Themen im Aufbauspiel, die ich ihm jetzt sowohl negativ als auch positiv vorhalten kann. Aber ja, Thorsten hebt den Zeigefinger, den er hochgehoben hat.
Doch, es gibt einen, nämlich den langen Ball, der zur Großchance von Gavory führt. Das ist Kastenmeier.
Ja? Okay.
Das ist das Plus und das Minus wolltest du vielleicht gerade erwähnen, die genau, eine Szene.
Das Minus wäre die Unsicherheit, die zum, wie ich finde, gar nicht, also diese Hackengeschichte, das fand ich, das wurde so ein bisschen aufgebauscht. Der geht ja meterweit hoch drüber. Also natürlich kann da mehr draus passieren, aber die Szene an sich, wie sie dann in echt läuft, ist wirklich Bullshit. Ne?
Ja, es war keine Torchance, aber es war ein Fehler. Aber ich finde, das gleicht sich persönlich, es gleicht sich da so ein bisschen die beiden Dinge aus.
Ja, dementsprechend hat Kastenmeier bei mir eine 3,5.
Ja, aber die Normalnote für eine normale Leistung, wo der Keeper nichts zu tun hat, im Kicker-Reglement ist immer die 3. Und dann würde ich die auch ziehen bei ihm hier. Weil 3,5 heißt leichte Schwächen und naja, es gab diese eine Negativszene, aber es gab halt diesen herausragenden langen Ball, wo er genau gesehen hat, dass frei ist und ich würde sagen, darum die 3. 3,5 ist nicht so schlecht.
Na gut.
Wäre nämlich sonst die schlechteste Leistung von Kastenmeier in dieser Saison bei uns. Das weiß ich jetzt, also nee,
ja, okay.
War jetzt nicht schlechter als in anderen Spielen. Gut, kommen wir dann zu, wir machen es ja immer alphabetisch bei den Noten hier, kommen wir zu Lündahl. Zu dem kann ich ja mal was sagen. Also ich hatte es im, woran hattet ihr Legen schon gesagt, er ist definitiv, man merkt, er ist gelernter Verteidiger. Ne? Er hat eine defensivere Interpretation der Rolle da rechts hinten. Hat am Anfang, sag ich mal, wirkte er ein bisschen nervös, gerade im Spiel nach vorne, war insgesamt so ein bisschen Luft nach oben. Er hat aber seinen ersten Torschuss in der zweiten Liga, hat er immerhin gemacht, mal in der zweiten Halbzeit, da war er mal mit nach vorne gekommen. Ansonsten hat er Massimo aber eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Was mir wirklich bei ihm gefällt, ist halt seine, ja, er hat so eine schöne Aggressivität, wie sie sonst Jamil Siebert auch hat. Ne? Der ist schon dran an den Gegnern. Der ist nicht so die Art Verteidiger, der die anderen stellt, sondern ist nah dran, weil er eben durch seinen schnellen Antritt auch nicht immer Angst haben muss, dass wenn er dazu nah rangeht, dass die ihn stehen lassen, weil er kommt dann normalerweise noch hinterher. Also ich würde sagen, bis auf, er wurde einmal, glaube ich, getunnelt und natürlich ist, gehört er einer von drei Leuten, die den Ball von Massimo, der zum 1-1 führt, nicht verhindern können, aber das ist jetzt nicht sein klarer Fehler oder so, er ist da, gehört halt auch zu den Leuten, steht er eben defensiv gut, nach vorne ein bisschen dünn, aber mein Take wäre deshalb die 3,5.
Mhm.
Ja, bist du dabei? Also, hast du was zu ergänzen?
Nein. Also auch da, das sogenannte nach vorne verteidigen, das ist genau das, was mir auch gut an ihm gefällt. Ansonsten darf offensiv etwas mehr passieren, ja.
Dann wäre der nächste Monsieur Gavori, wie ja bei EAFC immer gesagt wird. Gavori.
Ah, Monsieur Le Gavori hat ja die Vorbereitung des Tores auf der Habenseite stehen, hat auch sich wieder etwas mehr und besser offensiv eingeschaltet über seine linke Seite. Wir haben ja auch schon herausgestellt, dass die linke Seite insgesamt etwas besser funktioniert hat als die rechte Seite. Auch im Zusammenspiel mit Rossmann ein, zwei gute tiefe Läufe.
Er war jetzt nicht permanent vorne, ne? Das muss man auch
sagen.
Nein,
aber
insgesamt, aber etwas mehr als Lündahl, ne? Ja.
Ja, insgesamt schieben natürlich beide Verteidiger, beide Außenverteidiger auch bis an die Mittellinie im Aufbauspiel hoch und er hat ein paar mehr offensive Vorstöße gehabt.
Insbesondere mit dem Assist.
Genau, insbesondere mit dem Assist, den er da reinlöffelt. Defensiv wüsste ich jetzt tatsächlich keine Situationen, in denen irgendetwas über seine Seite angebrannt ist. Ich schaue auf deinen Finger, ob er sich hebt. Nein, er hebt sich nicht.
Mir fällt nichts ein. Ich hab es schon mit dem Kopf geschüttelt sozusagen.
Ah ja.
Bestätigenderweise, ja.
Damit wäre Gavori.
Wir wollen aber die Großchance natürlich nicht vergessen,
genau,
die er relativ klicklich vergibt, leider. Das muss ein Tor sein, das muss man sagen.
Aber wir haben ja auch gelernt, das lag an Felix Klaus, weil dessen Deutsch nicht so gut ist.
Genau. Nein, oder ach, guck mal, ich hatte eben gesagt, Kovnatski und Johannesson, aber du hast recht, es waren Klaus und Johannesson, die da drin waren. Ja. Und genau, Klaus hatte dann geäußert, dass er ihm noch zugerufen hat, Zeit. Ja.
Ja, vielleicht hat er jetzt so viel Zeit, um nachzudenken. Ja,
vielleicht ist auch das Französisch von Klaus einfach nicht gut genug. So nämlich.
Man weiß es nicht. Auch hier würde ich ähnlich wie bei einem Kastenmeier sagen, naja, es gibt die sehr gute Szene mit der Torvorbereitung und die nicht so gute Szene mit der Torchance. Und dann wären wir bei einer 3.
Mhm. Bin ich grundsätzlich bei dir. Ich habe halt überlegt, 2,5. Wenn diese eine Szene nicht gewesen wäre mit dem vergebenen Tor, dann hätte ich ihm vielleicht eine 2,5 gegeben. Aber das hätte natürlich der sichere Sieg sein können, wenn der Elfmeter nicht gekommen wäre. Ne? Dann hätten wir es nicht bekommen. Aber 3 ist ja immer noch eine vernünftige Note. Also ich denke da.
Ja, zumal man natürlich auch anmerken kann, dass er natürlich allein die Tatsache, dass er als Außenverteidiger in so einer Situation da vorne überhaupt mit dabei ist und in diese Chance kommt, ist ja auch schon eigentlich positiv zu werten. Aber lassen wir es bei der 3, das passt schon.
Ja, er hat immer noch jetzt einen Notenschnitt von 2,9 bei uns. Das hätten so viele wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht gedacht. Also das ist schon ziemlich gut. Kommen wir zu André Hoffmann. Und da muss ich sagen, erneut, André Hoffmann hält den Laden da hinten zusammen, ne? Also ich fand eine wirklich gute Partie. Er ist beim Tor, geht die Flanke sozusagen unter ihm durch, aber nicht, weil er aus meiner Sicht dann falsches Timing hat, sondern einfach, weil er die nicht erreichen kann. Also ne, er kann ja in dem Moment, steht er halt einfach da und er kann aber nicht 2 Meter hoch springen, um den Ball rauszuköpfen. Also aus meiner Sicht nicht, also kein Fehler. Es gab eben die Sache mit dem Zeitspiel, das fand ich Quatsch vom Schiri, muss ich sagen. Und dann ist da halt ein Moment, wo er einmal im Aufbau ein bisschen zu lange zögert und der Stürmer ihm den Ball sozusagen abnehmen kann, aber sofort der Ball ins Tor ausgeht und deshalb nichts passiert. Aber ansonsten hat er für mich halt die Zweikämpfe da gewonnen, im Zweifelsfall auch in höchster Not geklärt, wie gleich in der ersten Minute bei dem Schuss, den er abblockt. Für mich die 2,5.
Ja, finde ich gerechtfertigt.
Und was sagst du denn dann zu Tim Oberdorf? Ich muss nämlich so lange mal gucken, ob wer sonst noch Noten von den Einwechselspielern bekommt.
Ach, ja, Tim. Nur Klaus bekommt eine Note.
Ja, offiziell. Nur Klaus, das ja. Recht, ja.
Tim. Ja, Tim Oberdorf jetzt im zweiten Spiel hintereinander mit etwas, was wir ja behauptet haben, was er gar nicht tun würde, nämlich Fehler machen. Und in diesem Fall auch tatsächlich einen durchaus entscheidenden Fehler, den er da macht. Ansonsten war er natürlich solide, fand ich. Also jetzt diese Flüchtigkeitsfehler, die manchmal, oder jetzt im Köln-Spiel auch dann im Aufbau waren oder sowas, hatten wir jetzt diesmal nicht dabei. Aber natürlich etwas gröbere Schnitzer vor dem 1:1 Ausgleichstor, weswegen ich nicht über eine 3,5 hinausgehen würde, im positiven Sinne, vielleicht sogar bei einer 4 wäre.
Ja, also ich wäre bei der 4, weil der ist halt schon spielentscheidender Fehler ist, er aber ansonsten keine großen Fehler macht. Also ich finde, er verteidigt solide, aber der auffälligere Verteidiger ist auf jeden Fall Hoffmann für mich. Also auch da hätte ich ihm, wenn der Fehler nicht passiert wäre, eine 3 gegeben, keine Zweier-Note, aber durch eben diesen schweren Fehler, der am Ende natürlich den Sieg dann nicht gefährdet, aber es hätte dazu führen können, dass wir nur unentschieden spielen. Für mich die 4,5 fände ich schon sehr hart. Aber das war schon ein Aussetzer. Also dann gehen wir, glaube ich, konform mit der 4, wenn ich das so raushöre. Mhm. Hat er nur noch einen 3,1-Notenschnitt, der Tim, bei uns. Naja. Ja, genau. Ioa haben wir nicht. Da können wir vielleicht nur kurz was sagen. Hat uns nicht so gut gefallen nach der Einwechslung. Wir wollen wirklich kein Ioa-Bashing an dieser Stelle betreiben. Aber ja, er sucht immer noch seine Form. Also er hat jetzt nicht, also es gibt keinen Grund, Gavory nicht wieder von Anfang an spielen zu lassen nächste Woche gegen den HSV. Das muss man fairerweise sagen. Und auch Lündahl hat sich den Platz eigentlich gerechtfertigt. Also ich prognostiziere, Ioa wird auch nächste Woche von der Bank starten. Aber keine Note bei uns. Ja, Matthias Zimmermann, ich fand, er hat das defensiv ordentlich gemacht, aber im Spielaufbau war er so ein bisschen unsere Schwachstelle. Da kam nicht so viel Impuls von ihm. Ne? Das heißt nicht, dass da gar nichts kam, aber also im Vergleich zu den Spielen gegen Hannover oder in Berlin war das eher wie beim Spiel gegen Köln. Und hinterher dann, als er auf der rechten Seite war, ich glaube, er hat kurz vor Schluss, hatte mal also in der Nachspielzeit nach unserem Siegtor so einen geilen Zweikampf, so eine geile Grätsche noch ausgepackt, wo er den Ball erobert. Da ist er dann auch echt immer zu Hause. Das ist natürlich schon eine schöne taktische Variante, dass du ihn dann immer am Ende so auf außen da hinten stellen kannst. Summa summarum, für mich wie gegen Köln die 3,5. Ich weiß nicht, wie du das siehst bei Zimmermann.
Ja, würde ich jetzt auch nicht besser sagen.
Also da waren andere im Mittelfeld ein bisschen prägnanter. Und vielleicht möchtest du ja zu einem was sagen, nämlich das wäre dann Giovanni Ack.
Ja, neben seinem Tor, welches er wirklich schön in den Winkel geköpft. Ja, nur geköpft. Ich habe gerade ein anderes Wort, ein etwas blumigeres Wort gesucht, aber keines gefunden.
Schädelt. Ja, aber schädeln impliziert immer, dass es so ein richtig wuchtiger Kopfball ist. Und das ist ein platzierter, so platziert gelupfter. Als leichte Bogenlanke, der sich dann in den Winkel reinsenkt.
Er ist mir eher positiv aufgefallen, also nicht nur wegen des Tores, sondern insgesamt eher positiv aufgefallen. Er hat viele Zweikämpfe gewonnen. Er hat mehr Dinge richtig gemacht als in den vergangenen Spielen, fand ich, wo er in den vergangenen Spielen häufiger mal sich gefühlt in die falsche Richtung aufgedreht hat und dann eher im Mann stand, als die Wiese vor sich hatte. Das hat er dieses Mal besser gemacht. Es gibt ganz gut. Er verteilt ganz gut die Bälle. Ähnlich wie Johannesson. Johannesson etwas besser im Spielaufbau, aber auch Arc hat immer mal wieder einen Ball ins Angriffsdrittel gesucht. Wäre bei mir eine Note. Das Tor, weißt du, wenn die Leute Tore schießen, das wertet natürlich auf. Für eine 2,5 fand ich es aber insgesamt, ich würde eine 3 geben. Ich wäre bei der 3.
Ich wäre bei der 2,5, wegen des Tores und weil er da doch eine sehr wichtige Rolle für die Spielkontrolle und gespielt hat, um den Druck von der Abwehr zu nehmen. Für mehr hätte es halt dann noch viel mehr Dominanz im Spiel nach vorne sein müssen, aber eben auch, weil dieses Tor wichtig ist und, wie du sagst, er wichtige Zweikämpfe gewonnen hat. Ich finde, da ist eine 2,5. Dann auch im Vergleich zu Zimmermann mit der 3,5. Eine Note besser finde ich schon gerechtfertigt als Zimmermann.
Na gut.
Dann machen wir die 2,5, kommen zu Isak Bergmann Johannesson. Und den fand ich auch in vielen Momenten spielerisch ganz gut. Also was man ja häufig über Schinter Appelkamp sagt, dass er so den vorletzten Pass spielt oder immer noch so einen Fuß in so einem Angriff mit drin hat. Ich fand, das gab es bei Isak gestern doch in der einen oder anderen Situation. Wenn er nicht eingebunden war, dann meistens, weil die Bälle halt weit über ihn hinübersegelten. Aber er bereitet dann auch zum Beispiel Kovnatskis Schuss von außerhalb des Strafraums vor, ne, sitzt Niemietz hier und da mal ein, war auch ein wichtiger Faktor für diese Spielverlagerung in der ersten Halbzeit, über die ich gesprochen habe, ne, von der linken auf die rechte Seite, damit wir die Räume da bekommen. Da war Isak eigentlich immer beteiligt. Das heißt nicht, dass jeder Ball da gepasst hat, aber ne, diese Szenen, die waren da auf jeden Fall immer mit drin. Er ist dann auch bei der Riesenchance von Gavory mit beteiligt und er holt letztendlich den Elfmeter raus und verwandelt diesen in einer wirklich nicht, also hatte schon Druck die Situation, ne? In der Nachspielzeit, du weißt, es ist wahrscheinlich deine letzte Chance auf den Sieg. Und ich meine, wie alt ist Isak jetzt? 21?
Irgendwie sowas,
ja. Übrigens, schöner Jollis Appreciation Torjubel, den er macht, ne? Den Knipser mit der Fotokamera, der dann auch von Jollis in Social Media auf Instagram entsprechend mit Herzchen kommentiert wurde. Also die beiden Bros, die haben sich weiterhin sehr lieb, sehr schön. Summa summarum, für mich wie bei Arc die 2,5 und für mich Spieler des Spiels.
Ja. Gehe ich mit dir mit.
Dann sag mir doch mal, wie fandest du Felix Klaus nach seiner Einwechslung?
Nicht so gut. um's kurz zu machen, nicht so gut. Er hat wenig Szenen, die ihn irgendwie die so herausragen. Ne? Es passiert. Also auch da wieder, ne, die rechte Seite ist die schwächere von beiden Seiten, haben wir eben ja auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Er hat so zwei Situationen, meine ich, wo er auf rechts so ein bisschen freigespielt wird und auch mit einer guten Geschwindigkeit dann reinziehen kann, aber macht da zu wenig draus. Ich erinnere mich an eine Szene, wo er, habe ich noch gesagt, da spielt Felix Klaus, so wie ich FIFA spiele, schnell geradeaus rennen, in die Mitte ziehen und dann aus einer eigentlich zu schlechten Position unplatziert abschließen. Ne? Also wird dann auch einfach geblockt, der Schuss. Ich wäre bei einer 4,5 tatsächlich, ich fand ihn echt nicht gut.
Ja, also ich würde dir in den Punkten soweit zustimmen. Er hat aber natürlich auch gut bei der defensiven Stabilität mitgearbeitet. Und
fandest du?
Ja, grundsätzlich schon. Also da muss man ja vielleicht noch sagen, wir hatten ja vor kurzem mal Niemietz beim Hannover-Spiel dafür kritisiert, dass er dann so halbherzig geklärt hat als Einwechselspieler. Ich fand vor seiner Auswechslung, als er so platt war in der zweiten Halbzeit, da war das wieder dieses alte Muster von Niemietz, ne? Da ist er so rumgetrabt. Ich habe ihn dann auch so ein bisschen beobachtet in der Defensive. Da fehlte dann auch da mal so ein bisschen die Wucht. Also das kam von Klaus auch, aber natürlich offensiv dann ehrlicherweise nicht wirklich was. Ich wäre jetzt bei der 4 gewesen, aber wenn du sagst 4,5, können wir auch eine 4,5 machen.
Ja, ich finde dafür, dass er
Den Stammplatz vielleicht gerade verloren hat und zeigen muss.
Genau, das ist das eine Thema. Er ist gegen sein altes Team. Er muss sich zeigen. Er soll nochmal neuen Schwung reinbringen und das hat er einfach wirklich nicht getan, so richtig.
Nee, okay, dann geben wir ihm die 4,5, wie du vorgeschlagen hast. Mbamba bekommt keine Note.
Bisschen lustlos fand ich ihn.
Das ist ein bisschen kleiner Insider.
Ja.
Ich fand, er hat sich aber eigentlich halbwegs gut eingeführt und in In einigen der Szenen am Strafraum sah das schon ganz okay aus, aber es ist eben zu wenig, um das ernsthaft benoten zu können. Kommen wir zu Tim Rossmann. Ein bisschen dasselbe Spielchen wie zuletzt häufiger. Wir sehen ihn eine bombenstarke erste Halbzeit, ne? Also immer unterwegs, obwohl er da wirklich viele Leute gegen sich hatte. Aber auch da, er ist derjenige, der die Löcher beim Tor da so reißt und dafür sorgt, dass dann die ganze Szene mit Kovnatski und so weiter entstehen kann. Ansonsten, er bereitet auf jeden Fall per Flanke diesen Seitfallzieher von Niemiec vor und ist auch defensiv da auf jeden Fall sehr fleißig, manchmal aber auch etwas ungestüm, hat auch, glaube ich, ein, zwei Freistöße da verursacht. Da ist es ein bisschen dasselbe Problem wie gegen Köln, wo ich ihn richtig gut fand in der ersten Halbzeit, wo er aber dann so in der zweiten immer stärker abgebaut hat. Er hat noch einmal so einen geilen Kontersprint in der zweiten Halbzeit. Kannst du dich erinnern, wie er dann auf uns dazu rast, so einen langen Ball sichert? Also das war schon hier und da ganz geil. Es ist halt nicht so ganz viel rumgekommen. Darum, mein Gefühl sagt mir gerade eine 3. Ich überlege für eine 2,5, wenn wir das mit Johannesson und Arc vergleichen, die waren dann doch noch die etwas besseren, oder? Ist eine 3 wahrscheinlich fair.
Ja, der offensive Impact war nicht so groß wie zuletzt. Genau. Also an zählbarem sozusagen, ne? Also wirklich, dass er diese gefährlichen Situationen dann daraus kristallisiert. Insofern würde ich die 3 mitgehen, ja.
Okay, dann gehen wir zu den Angreifern. David Kovnatski, was würdest du zu ihm sagen?
Ja, haben wir eben im Spielbericht sozusagen ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass er selber diese Abschlusssituation nicht so doll hatte, aber durch seine Spielweise sehr stark darauf einzahlt, dass wir das erste Tor schießen, sehr stark darauf einzahlt, dass Niemiec in aussichtsreichen Positionen, gut, dann leider nicht gut abschließt, aber dass diese Situationen überhaupt zustande kommen, hat ordentlich auch wieder Kilometer abgespult und ja, er ist wichtig fürs Team in seiner Spielweise. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir mal ihn gemeinsam mit Vermey auf dem Spielfeld längere Zeit sehen und dass es nicht den Wechsel Vermey für Kovnatski gibt. Er hat diesen, ja, ist es Flair, also er hat diese Art, wo man immer das Gefühl hat, okay.
Trivela,
ja. Die Art, wo man das Gefühl hat, er kann immer irgendwie was Überraschendes und Gutes, Offensives mit dem Ball machen. Ich wäre bei einer 3 oder 3,5, weil er natürlich nicht selber in große, richtig gute Abschlusssituationen kommt, beziehungsweise wenn er abschließt, dann halt daneben, nicht wirklich aufs Tor.
Wobei, das war aber ein guter Schuss. Also, ne, der war jetzt nicht kläglich, zum Beispiel, dieser eine Schuss. Nee, aber ich bin da bei dir. Ich finde, 3 ist eigentlich auch okay, weil er ja doch am ersten Tor ja dann auch mitbeteiligt ist. Also, dann geben wir ihm die 3, das finde ich fair. Und dann haben wir noch Jonas Niemiec. Ich möchte sagen, das war eine etwas unglückliche Partie. Er kommt, das hatte ich bei der Analyse schon gesagt, er kommt gleich mehrfach durch auf seiner Seite, aber er macht halt nichts daraus. Ne? Also er vergibt diesen einen Schuss kläglich, dann hat er klar diesen Seitfallzieher, er hat nochmal ein Dribbling, wo er echt gut vorbeikommt und dann sich aber so im Strafraum an einem Verteidiger festdribbelt. Also das Gefühl war so ein bisschen, ja, irgendwie ist er immer besser, wenn er von der Bank kommt. Ne? Das ist einfach so. Jonas Niemiec in der Startelf, und ich verstand die Idee dahinter, und das hat ja auch taktisch so ein bisschen geklappt, aber gefühlt immer besser, wenn er von der Bank kommt, und immer besser, wenn, ja, wie soll ich das sagen, wenn er nicht so den Druck hat. Also in so einem Freundschaftsspiel, da macht er solche Dinger dann locker, aber in so einem Spiel, da merkt man dann schon, da grübelt er dann so ein bisschen mehr. Mach es kurz, ich tendiere zur 4.
Okay.
Wie siehst du das?
Ja, ich überlege gerade, ob es valide Gegenargumente gibt.
Also Szenen, also auf der anderen Seite, man kann natürlich immer argumentieren, naja, er versetzt sich ja eigentlich ganz gut hier und da dann mal durch. Also vielleicht 3,5.
Seine Geschwindigkeit spricht natürlich immer für ihn, ne? Also jetzt auch.
Aber, ja, aber es ist halt nur sein Effizienz, Tempo, was er auf den Platz bringt.
Die Effizienz ist halt in so einem Spiel dann zu wenig.
Er bereitet nichts gut vor und er schließt nichts gut ab. Darum 3,5 oder 4, was meinst du?
Ja, eher die 4 wahrscheinlich. Ja, wenn wir Nee, für eine 3, wem haben wir eine 3,5 gegeben?
Zimmermann. Oder Lündahl. Aber 4 ist er, dann ist er bei Oberdorf, ne? Aber Oberdorf, wie gesagt, macht den einen schweren Fehler, aber sonst halt nicht.
Ja, so viel schlechter als ein Lündahl oder ein Zimmermann fand ich, also ich will wahrscheinlich dann im direkten Vergleich auch auf die 3,5 gehen.
Na gut, dann geben wir ihm die 3,5, aber da muss mehr kommen, wenn er in der Startelf steht.
3,5 mit Tendenz zu 4.
Ja. So, und dann kommen wir zum Schiedsrichter Jöllenbeck. Wie fandest du denn den?
Ich kann nicht besser klagen, sagt man doch so gerne. Ne? Also, ich verstehe nicht die intensive Kritik, die von Fürther Seite dort aufgeworfen wurde.
Ja.
Er mag an der einen oder anderen Stelle ein wenig kleinlich gewesen sein. Ja. Zweikampfbewertung fand ich jetzt prinzipiell in Ordnung. Habe ich jetzt nichts gefunden, wo ich irgendwie komplett das anders gesehen hätte. Mhm. Er gibt die gelbe Karte für Hoffmann, die man nicht unbedingt verstehen muss, wo man dann sagt, ja komm, aber das ist dann vielleicht Teil der kleinlichen Linie. Ja, 3.
Ja, nee, bin ich komplett bei, wäre auch meine Note gewesen. Das war okay, wie gesagt, hier und da ein bisschen kleinlich, aber das mit dem Elfmeter war kein Fehler, war vielleicht hart, aber vertretbar, wie man so schön das immer formuliert. Und dieses ganze Fass, was da von Fürther Seite aufgemacht wurde, das haben die Fürther so ein bisschen exklusiv, muss ich dann doch sagen.
Die Karten gegen die Bank. Also ich habe auch gedacht, also ich weiß nicht, was Assouci am Anfang gemacht hat, aber nachdem er die gelbe Karte bekommen hat, hat er ja noch weiter gezetert, habe ich auch gedacht, oh, das ist aber mutig. Ne? Und dann finde ich die gelb-rote Karte auch folgerichtig. Also,
ganz genau. Gut, dann fasse ich nochmal zusammen. Also unsere Noten im Tor, Florian Kastenmeier mit der 3, rechter Verteidiger Valgir Lündahl mit der 3,5, André Hoffmann bekommt die 2,5, Tim Oberdorf die 4 und Nicolas Gavory die 3. Im Mittelfeld Matthias Zimmermann mit der 3,5, Giovanni Arc mit der 2,5 und Isaac Bergmann Johannesson ebenfalls mit der 2,5 und dem Titelspieler des Spiels. Auf der rechten Seite Jona Niemietz mit der 3,5, links Tim Rossmann mit der 3 und im Sturm David Kownacki mit der 3 eingewechselt, dann Felix Klaus mit der 4,5. Schiedsrichter Jöllenberg erhält die 3 und die Spielnote war eine 4, weil ich gerade in der zweiten Halbzeit fand, war es ein sehr ereignisarmes Spiel. Mal abgesehen von Gavorys Torchance und dem Elfmeter ist da nicht so viel passiert. Also ich glaube für neutrale Zuschauer nicht gerade ein Sahnestück des Fußballs. Ein Sahnestück des Fußballs erwartet uns aber möglicherweise nächste Woche bei unserem ersten Fortuna für alle Spiel diese Saison. Und der Gegner ist niemand Geringeres als der Hamburger Sportverein. 135.000 Ticketanfragen gab es. Das ist ein neuer Rekord. Bisher lag der bei 130.000 für das Heimspiel gegen St. Pauli im Januar. So dass natürlich mit einer vollen Hütte zu rechnen ist. Und ich behaupte auch mal wahrscheinlich mit einer durchaus nicht unspektakulären Stimmung, ist jetzt so meine Vermutung, was sich da ergeben könnte. Was hat sich beim HSV getan? Steffen Baumgart ist immer noch Trainer. Das war tatsächlich für die ein oder andere Person überraschend. Stefan Kunz ist seit kurz vor dem Sommer oder seit letztem Sommer neuer Sportvorstand beim HSV und da war halt die spannende Frage, würde Steffen Baumgart weiterhin Coach bleiben dürfen oder nicht? Das ist er geblieben. Der Start in die Saison gelang auch gut mit einem Sieg beim 1. FC Köln auswärts, allerdings mit dem üblichen Köln-Spielverlauf, viele Chancen, wenig Tore auf Kölner Seite. Danach hat man gerade in den Heimspielen wenig anbrennen lassen, aber auswärts dann doch hier und da geschwächelt. Es gab eine Niederlage in Hannover und auch nur ein Unentschieden letzte Woche bei Kaiserslautern. Heute spielt man, ich glaube, gleich um 13 Uhr, das ist jetzt also vor unserer Aufnahme, gegen einen Gegner namens Paderborn, also ein interessantes Spiel. Und ja, wie gesagt, der HSV auswärts nicht zuletzt so überzeugend und dann schauen wir uns mal an, was sich da so im Sommer getan hat. Es gab ein paar wichtige Abgänge. Allen voran ist da Laszlo Benes zu nennen, Mittelfeldmotor und einer der herausragenden zentralen Mittelfeldspieler der letzten Saison. Er ist zu Union Berlin gewechselt. Ebenfalls wichtiger Stammspieler letztes Jahr war Ignaz van der Bremt. Der war ausgeliehen von RB Salzburg und ist dorthin zurück. Da hat man jetzt mit Sylvain Hefti von Genua einen Ersatz auf der Rechtsverteidigerposition oder auf der Schiene gefunden, denn der HSV spielt nicht mehr zwingend Viererkette, wie er es dann doch letzte Saison noch häufiger gemacht hat. Weitere Abgänge, Stefan Ambrosius, der auch aus längere Zeit beim HSV war, aber sich da nie so als Innenverteidiger einen Stammplatz erobern konnte. Er ist nach St. Gallen in die Schweiz gegangen. Andras Nemeth zu Preußen Münster war so der Sturmersatz immer für Glatzel, aber konnte sich da nie so gegen ihn durchsetzen. War aber, glaube ich, derjenige, der mit den Elfmeter letzte Saison für den HSV beim 1-0-Sieg mit rausgeholt hatte, wenn ich mich recht erinnere. Aber ansonsten hat er sich da nicht so in Szene setzen können. Andere nennenswerte Abgänge waren Marco Johansson, Torhüter, die Nummer 3, ist jetzt die Nummer 2 bei Eintracht Braunschweig. Masaya Okugawa, wo, glaube ich, die wenigsten mitbekommen haben, dass er überhaupt letzte Saison beim HSV gespielt hat. Ja, also war ja in Köln, Bielefeld und so, das war ja so seine auffällige Zeit, gehört eigentlich Augsburg, aber da ist halt wenig passiert. Und auch Jonas David, ähnlich wie Ambrosius, so einer dieser Nachwuchsinnenverteidiger, der ist jetzt erstmal vereinslos im Augenblick. Naja, und was hat sich auf der Zugangsseite getan? Über Sylvain Hefti habe ich schon gesprochen. Dazu kam Emir Sahiti von Hajduk Split für die linke Seite. Wichtigster Neuzugang oder einer der wichtigsten Neuzugänge mit Sicherheit Daniel Elfert-Fadli vom 1. FC Magdeburg. Man wollte ihn schon letzte Saison im Sommer verpflichten als ja wichtigen Mann auf der 6, also typischer Mann für den Spielaufbau. Das ist ein Spieler, den wir in den Griff bekommen müssen. Dann kam Lukas Poreba fest von Lens, letzte Saison nur ausgeliehen, wurde für 1 Million fest verpflichtet. Ebenfalls zentraler Mittelfeldspieler, allerdings, ja, sagen wir mal, im Moment noch kein Stammelf-Kandidat. Ähnlich Marco Richter, den ja Herr Tarner, der zuletzt in Mainz gespielt hatte und der zumindest letzte Woche zwar von Anfang an mal gespielt hat, aber auch er noch ein bisschen schwächelt, sich einen Stammplatz zu erobern. Genauso wie Delvi Selke, der vom 1. FC Köln kam, wo er ja schon mit Steffen Baumgart zusammengearbeitet hatte. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden Typen zusammenpassen. Das sind beide halt Spinner. Ja, der hat sich allerdings auch noch keinen Stammplatz erobern können, wobei er letzte Woche auf jeden Fall getroffen hat. Lukas Perrin von Racing Strasbourg ist noch zu nennen und Adam Karabek von Sparta Prag. Wir sehen also, so ganz so viel beim HSV hat sich gar nicht geändert. Also ich behaupte, die Mannschaft ist ein bisschen besser eingespielt als wir das zum Beispiel sind, weil halt dann doch weniger Leute da gegangen sind. Wir wollen aber nie vergessen, dass ja die Schatulle bei Kühne immer brav geöffnet wird. Und immerhin, weil wir kurz vor den Zweitligaspielen heute aufnehmen, können wir uns die aktuelle Aufstellung des HSV, wie er gleich gegen Paderborn antreten wird, anschauen. Und auch da ist es wieder Steffen Baumgarts System, was er diese Saison spielen lässt, also mit einer Dreierkette, also im 3-4-1-2. Und erstmalig, glaube ich, jetzt stehen auch Glatzel und Selke heute zusammen in der Startelf. Also etwas, was man auch gegen uns erwarten könnte. Da käme natürlich eine ganze Wucht auf uns zu. Ansonsten, Steffen Baumgart, Fußball ist jetzt, sagen wir mal, nicht der elaborierteste Fußball vom anderen Stern.
Kein Walterball?
Nein, und es ist auch keine RB-Schule in dem Fall. Es geht vor allem und trotz allem um Intensität, den Gegner zu Fehlern zwingen und selbst dann entsprechend schnell Torschancen zu kreieren. Da sind natürlich mit Glatzel und Selke zwei große, kopfballstarke Abnehmer jetzt vorhanden. Wie gesagt, das wird eine gewisse Wucht geben. Mal gucken, wie Paderborn da heute mit zurechtkommt. Und Meffert und Elfadli in der Zentrale sind natürlich gut für den Spielaufbau. Hinten ist der HSV aber trotz allem noch anfällig. Die Dreierkette zuletzt jetzt und auch heute, bestehend aus Schonlau, hat sie Kadunic und Muheim, der ja eigentlich Linksverteidiger ist, aber da natürlich auch eine gewisse Offensivwucht entsprechend auf den Platz bringen kann. Und heute die Außenbahn Sahiti rechts und Katterbach, den Baumgart ja auch noch aus seiner Kölner Zeit kennt. Im Tor hat sich Matteo Raab nach der Verletzung von Heuer Fernandes schon letzte Woche in Kaiserslautern auszeichnen können. Also vielleicht gibt es ein Revival von Raab in Gefahr nächste Woche, wenn das ansteht. Ja, ansonsten viele Tore haben sie gemacht. Ich habe ja schon was zum Saisonverlauf, der grundsätzlich ganz gut läuft beim HSV, aber sie haben eben schon zum Beispiel im Vergleich zu uns 2 Niederlagen. Das heißt also auch ein Heimspiel gegen Hertha haben sie auch mal ein Unentschieden gespielt. Das heißt also, im Grunde müssen sie heute gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ansonsten hätten wir 6 Punkte Vorsprung vor dem HSV, wenn sie heute verlieren. Bei Unentschieden entsprechend 5. Und dann schauen wir mal, wer diese Saison beim HSV so ein bisschen erstmalig mehr durchgestartet ist, vor allem in den ersten Spielen, das war Ransford Königsdorfer, schon 4 Tore, genau wie Robert Glatzel. Also die Offensivmaschine, und ich hatte ja auch gesagt, man ist da grundsätzlich eingespielt, die funktioniert. Einer, der so ein bisschen, sag ich mal, diese Saison sich in den Vordergrund gespielt hat, das ist vor allem Jean-Luc Picard, nein, Dompe, haha. Der ist heute allerdings nur auf der Bank, ist aber so ein bisschen der Shootingstar aus der Vorbereitung und aus den ersten Spielen. So ein Spieler, den man nicht so auf dem Schirm hatte. Er auch schon mit 2 Toren, genauso wie Davy Selke und so. Also man sieht, die Offensivmaschine, die läuft schon ganz gut, aber eben der HSV ist vor allem defensiv zu packen. Das wird also ein ganz interessantes Match nächste Woche, wie sich das dann, ja, so ein bisschen anlassen wird. Also es erinnert tatsächlich ein bisschen an die Situation mit dem ersten FC Köln. Ne? Du hast so eine Mannschaft, die offensiv wirklich wehtun kann, aber gleichzeitig kannst du sie halt hinten so ein bisschen packen, wenn sie da einen Fehler machen, und wir wissen, dass wir da eine gewisse Effizienz haben. Ich hoffe trotzdem, dass wir spielerisch etwas stärker dagegenhalten können, wie gegen den ersten FC Köln. Zuversichtlich kann man ja immer sein, aber das ist natürlich eine Binsenweisheit, wenn ich jetzt sage, das wird nicht einfach gegen den HSV, und es ist sicherlich einer der großen Favoriten um den Aufstieg, auch wenn man den Kader so vom HSV sich anschaut.
Ja, wobei, was uns positiv stimmen kann, sind natürlich die statistischen Daten. Die globale Statistik sind 59 Spiele, 16 Siege für die Fortuna, 17 Unentschieden, 26 für den HSV. Das klingt erstmal nicht so gut, was uns aber in der Heimstatistik auszeichnet, ist, dass wir tatsächlich gegen den HSV in der Liga, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, zu Hause sehr, 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 sehr lange nicht mehr verloren haben. Also das letzte Heimspiel in der ersten Liga, das wir verloren haben gegen den HSV, war 1983. In der zweiten Liga haben wir noch kein Heimspiel gegen den HSV verloren. Und ich glaube, dass aus der jüngeren Vergangenheit, wir haben mal im DFB-Pokal 1-4 im Elfmeterschießen 2009 gegen den HSV verloren. Aber auch da waren die Kräfteverhältnisse ja vielleicht noch ein bisschen anders als zuletzt. Das letzte Heimspiel gewannen wir 2-0 gegen den HSV. Da ist Haier Anfang der zweiten Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, was uns sicherlich auch das Leben etwas erleichtert hat. Felix Klaus hatte das erste Tor früh in der ersten Halbzeit geschossen und dann Jollis mit dem 2-0 in der 60. Minute rum. Also ich bin grundsätzlich ganz positiv gestimmt, dass wir, wie du schon sagtest, mithalten können. Ob es zwingend jetzt ein Heimsieg wieder wird, boah, das ist sicherlich ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Aber ich denke, Spiel 22 in Folge nicht zu verlieren, ist zumindest nicht unmöglich.
Ja, und die spannende Frage wird halt sein, wie weit wir spielerisch da dann auch vielleicht etwas stärker agieren. Wir werden es sehen nächste Woche. Ich würde sagen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank an dich, lieber Andreas, dass du hier mitgemacht hast.
Danke, dass ich dein Zeitklick sein durfte.
Ja, und dann sage ich, Tschüss für heute, liebe Leute.
Ja, auch von mir eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, und wir hören uns dann nach dem HSV-Spiel.